Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, hallöchen.
Hallo, wie geht's?
Och ja.
Den Umständen entsprechend.
Den Umständen entsprechend geht's mir gut. So 2 bis 3 Mittel durchwachsen.
Was soll ich klagen?
Sagte mein Anwalt. Ja.
Das auch.
So, wir sind ja ein bisschen spät dran, ne? Es gibt ja schon marktbegleitende Publikationen.
Ach so, ja, du meinst wegen dem, wie hieß es? Peak Performance.
Peak
Performance Event von Apple, das meinst du. Ja, okay, wir hatten ja auch überlegt, ob wir direkt am selben Tag noch was aufnehmen oder am Tag drauf.
Ja.
Und haben dann gesagt, nee, lass es mal sacken. Wir behalten unseren Turnus. Oder meine Sendemöglichkeit beziehungsweise Aufnahmemöglichkeit einfach so bei und gucken mal, dass wir es dann am Wochenende machen. Mein Gott.
Also da wird jetzt
die Geräte sind ja noch nicht irgendwie angetroffen. Ja.
Ich habe auch noch nicht
beziehungsweise
bestellt.
Ausgeliefert von.
Ich habe auch noch nicht bestellt.
Ja, wenn du jetzt bestellen würdest, hättest du sowieso das Problem, dass natürlich die Lieferzeiten relativ schnell, explodiert, aber klar,
mittlerweile Je nach Konfiguration kommt es drauf an.
Hast ja so 2 bis 10 Wochen, je nachdem.
Ja.
Nee, 3 bis 10 Wochen sind es aktuell.
Ja, ja.
3 bis 10. Wir haben ja heute erst den, wie viel haben wir denn heute? 12.? 11.?
12.
Ja, genau, am 12. März. Ja. Also sind es 3 bis 10 Wochen, je nach Konfiguration.
Ja, aber ich glaube, wir sollten mal lieber ganz vorne anfangen. Und
können wir gerne machen.
Den ersten Teil der Keynote können wir auch ein bisschen beschleunigt durchgehen. Ja,
genau.
Und bevor wir in die Keynote einsteigen, noch eine kleine Ankündigung. Wir haben nämlich heute wieder einen Werbepartner an Bord. Das ist nämlich wieder mal die Firma iPalat oder das Produkt iPalat. Die Firma ist nämlich Dr. Pfleger. Um das jetzt mal wieder richtig auszudrücken. Also, dann lass uns mal ganz vorne anfangen. Das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, warum einige sagen, es ist nicht so ins Auge gestochen, aber mir ist es persönlich sofort ins Auge gestochen. Tim Cook hatte einen blauen Pullover an mit einem gelben Apple Watch Armband und dazu ziemlich unterschwellig damit die ukrainischen Nationalfarben oder die Farben der Flagge dargestellt. Also es war so ein kleines Symbol, so ein kleines Zeichen in meinen Augen in Richtung
Ukraine. Was mir auch total entgangen ist.
Okay, er ist mir sofort ins Auge gestochen, weil meistens hat er ja schwarz oder graue Pullover an und dieses Blau. Ich dachte, oh Moment, Blau. Und dann war auch der Ärmel vom Pullover.
Welch unerwarteter Farbtupfer.
Genau, der Ärmel vom Pullover auch so positioniert, dass man sofort auch die Apple Watch sieht. Die hat man sonst aber auch immer gesehen. Also das muss er fairerweise dazu sagen. Ist ja logisch, dass da alle Präsentatoren eine Apple Watch tragen. Aber er hat sonst nach meiner Meinung nie so poppige Farben getragen. Immer so dunkle Armbänder und diesmal dieses Knallgelb. Ja.
Ja, gut. Ja, oder halt zu den Bright
genau.
Zeitpunkten halt dann halt mal. Ja.
Ja, und dann ging es relativ schnell los, diese ganze Präsentation, dieses ganze Video sozusagen. Das hatte, wie auch in den letzten Jahren kann man schon sagen, eine hohe Geschwindigkeit, eine hohe Präsentationsdichte. Es ging dann mit Apple TV Plus los, da ging es dann nochmal so ein bisschen um Lobpudelungen, ja, welche Filme alle nominiert worden sind und so weiter und was da kommt und was da bisher rausgekommen ist. Ted Lasso wurde mal wieder angesprochen, das scheint wohl ein großes, wichtiges Steckenpferd von Tim Cook zu sein.
Ja. Das ist eine erfolgreiche Produktion, also ja. Ist ja auch Apple Eigenproduktion, von daher kann man schon mal auf jeden Fall lobend erwähnen, gerade wenn es halt Preise abräumt. Es ist ja, wie gesagt, jetzt kein schlechtes oder kein unerfolgreiches Format, ja.
Ja, klar, aber es wird quasi jedes Mal halt thematisiert. Also Ted Lasso ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ist ja auch in Ordnung.
Wahrscheinlich, je nachdem, wie sie es schaffen, halt weiterhin gut zu produzieren, auch noch länger davon hören.
Ja, klar. Warum soll man nicht weiterhin was fortführen, was beliebt ist und gut ankommt? Kann ich ja vollkommen verstehen. Ja, und dann gab es da noch ein bisschen Geschichten mit Baseball. Ich glaube, die Freitagsspiele werden in den Staaten jetzt übertragen. Ganz genau habe ich das ehrlicherweise nicht mitgeschnitten, weil Baseball nicht so mein Sport ist. bin ich nie so warm mit geworden. Ist mir auch alles
ein bisschen, da spalten sich ja auch die Lager in Football und Baseball.
Ist mir alles ein bisschen zu langatmig, dieser ganze Sport. Ist alles ein bisschen, ja, komme ich nicht so ganz mit klar, aber jeder so, wie er mag und wer das gut findet und da sich begeistern kann, der soll das gerne tun, keine Frage. Jeder Sport
ist im Pay-Per-View, beziehungsweise gerade im Sportbereich, denke ich, ein ganz gutes Angebot, was Apple da jetzt zusammengestrickt hat für Baseball. Kann auf jeden Fall auch wieder den einen oder anderen wahrscheinlich zum Abo noch bewegen, vor allem muss man gucken. Apple TV Plus ist ja jetzt auch nicht die Welt, ja, also was den Preis betrifft. Gerade auch wie sie es verhandeln konnten mit der Liga und die Übertragungsrechte, klingt vernünftig, ja. Muss man mal gucken, wie es angenommen wird, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal, gerade für den amerikanischen Markt, nochmal ein ganz gutes Angebot.
Genau. Ja, also das so im Großen und Ganzen zum Thema Apple TV Plus. Ja, und dann ging's los. Wie auch erwartet, das erste Produkt war ein absolut sicherer Kandidat und das hat uns die Präsentation auch bestätigt, iPhone SE 3. Ja, und leider, wie man es auch nennen mag, ist alles fast so geblieben von der Darreichungsform. Also wir haben das gleiche Design. Man könnte sagen, neuer Wein in alten Schläuchen. Also das wäre wohl so der beste Überbegriff, weil viel hat sich im Endeffekt nicht geändert, abgesehen davon, dass wir jetzt den A15 Bionic Chip drin haben. Also der aktuellste Chip, den es derzeit gibt. 5G ist on board, aber auch nur, also kein Millimeter Wave 5G, also das etwas eingeschränktere 5G in Anführungsstrichen. Das Glas auf der Vorder- und Rückseite ist jetzt genauso robust wie auf dem iPhone 13. Da wurde ein bisschen was getan. Wir haben, was jetzt auch erst im Nachhinein herausgekommen ist, 4 GB Arbeitsspeicher anstatt 3 wie im Vorgängermodell. Wir starten in Deutschland mit der 64 GB Version bei 519 €. Also die magische 499 € Grenze wurde gesprengt. Ja.
Was ich mich frage, gerade beim SE, ist, warum man da nicht hier 32 noch anbietet.
Dann müsste man aber preislich drastisch runtergehen.
Ja klar, dass du halt einen günstigeren Einstiegspunkt noch mal hast, weil ich denke, dass viele gerade im SE-Bereich keine 64 GB brauchen.
Ja, und wenn ich mir jetzt diese Preisgestaltung anschaue und wenn ich mir jetzt anschaue, was für Geräte noch im Markt zu bekommen sind, dann könnte man auch sagen, komm, guck dir mal das iPhone 12 Mini an, was ja noch zu bekommen ist, und rechne das mal gegenüber, weil da hat man erstens mal kein Touch-ID, neues Design. Also es ist jetzt nicht mehr so ganz attraktiv, was die Preisgestaltung angeht.
Wobei ich habe jetzt gerade die letzten Tage mir auch nochmal so Berichte oder auch Statements halt zum SE durchgelesen und da wird halt oft der Bezug hergestellt, dass man ganz froh ist, dass sie das Design beibehalten haben, weil gerade mit dem Home-Button und keine Gestensteuerung, beziehungsweise halt nicht so drauf angewiesen, ja, wie bei den aktuellen Geräten oder bei den Standard-iPhones, bei den, ja, ohne Home-Button halt, ja, dass man da ganz froh ist, dass das noch da ist, weil man dann gerade da halt weniger erklären muss. Wenn man es zum Beispiel den Eltern oder je nachdem den Großeltern halt in die Hand drückt. Ich hätte mir ja auch gern ein anderes Design gewünscht, aber ich kann mir schon den einen oder anderen Grund vorstellen, warum Apple gerade bei dem SE, ja, was sie ja auch für den Einstiegspreis verkaufen, bei dem Design aktuell bleiben. Ja, hallo Katze. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat, aber hier wird gerade kräftig gemaut.
Ich habe alles gehört.
Das Gebelle übrigens vorhin war nicht unsere, sondern muss in der Nachbarschaft gewesen sein, falls man da was in der Aufnahme gehört hat. Mhm. Unsere schlafen nämlich.
Schlafende Hunde sollte man nicht wecken, um mal wieder eine Floskel eingebaut zu haben. Ja,
genau. SE.
Ja.
Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, warum Apple das Design aktuell beibehält. wie gesagt, ich würde mir ein anderes wünschen, aber ich bin auch nicht im Markt für das Gerät, also von daher passt.
Ja, also generell finde ich es in Ordnung von der Art und Weise, wie es angeboten wird, aber die Preisgestaltung dadurch, dass es noch ein bisschen teurer geworden ist, da ist es schon teilweise fraglich, guckt man sich im Bereich von anderen Geräten um und wiegt es ab, ob man nicht vielleicht dann zum anderen geht. Also die Preisunterschiede sind nicht mehr so riesig, wie sie früher einmal waren. Also ja, ich wundere mich auch, dass sie in Deutschland die Grenze von 500 gesprengt haben. Da hätte eine 499.
Ja, okay, da finden sich noch ein paar andere Produkte, wo wir heute drüber reden, wo man da sagen kann, da hätte man vielleicht auch eine andere Preispolitik fahren können.
Ja.
Den einen oder anderen Käufer da noch mit ins Boot zu holen oder die Entscheidung vielleicht einfacher zu machen. Klar, 499 wäre schön gewesen. Deswegen vielleicht auch die Überlegung mit den 32. Ist ja auch immer die Frage, wie kaufst du halt deine Chips ein oder den Speicher? Ja, das ist ja auch immer die Frage. Aber wie gesagt, gerade beim SE könnte ich mir gut vorstellen, dass es sehr viele Käufer gibt, ja, die mit 32 durchaus glücklich gewesen wären, wenn man da vom Preis her, keine Ahnung, wie waren da früher die Sprünge, 489, 479, 469 vielleicht gelegen hätte. Aber naja, wir haben es nicht, ja.
Ja, gut, wir müssen das so nehmen, wie wir es angeboten bekommen, oder wir müssen es ganz einfach lassen. Wir können es nicht ändern. Ja. Gut, das zum Thema iPhone SE 3.
Und ja, man muss ja mal gucken, also du kriegst ja hier auch gerade mit dem A15 Technik, ja, die einfach aktuell ist. Ja, das ist ist momentan der iPhone-Chip. Und man muss ja auch mal gucken, das ist gerade im Vergleich zu den ganzen Android-Geräten, kriegst du hier im günstigsten iPhone-Gerät Technik, die im Prinzip jedes Android-Telefon, ja, kann man sagen, alt aussehen lässt.
Ja, leistungstechnisch auf jeden Fall, klar. Ja, gut. Es ist eine solide Modellpflege auf jeden Fall. Und dadurch, dass es jetzt auch 5G an Bord hat, hat es natürlich auch eine gewisse Zukunftssicherheit. Das muss man auch dazu sagen. Eine gewisse
ist gut. Also wer jetzt zum SE3 kauft, der hat gerade was auch US-Updates betrifft, der hat so lange Spaß an dem Gerät, dass es...
Ja,
das haben wir ja schon öfter mal erwähnt, das ist ja.
Die klassischen SE-Käufer sind ja auch meistens Leute, oder Kunden, die das Gerät als Langläufer betreiben. Mhm. Die wechseln nicht jedes Jahr. Deswegen ist ja der Produktzyklus auch nicht jährlich. Der ist ja meistens zweijährlich bei Apple und das ist ja auch ganz gut so. Ja. Gut, und dann gab es noch eine neue Farbe fürs iPhone 13 und das nennt sich Alpine Green.
Ja.
Ja. Jetzt mache ich mal einen ganz schlechten Witz. Gibt es auch einen Aufkleber, den man hinten draufkleben kann mit Alpine, wie früher bei den Stereoanlagen fürs Auto?
Irgendwo findet sich bestimmt noch so ein Aufkleber, ja.
Das war doch eine ganz berühmte, eine ganz bekannte Stereo-Autoanlagen-Marke. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Keine Ahnung, bin ich gar nicht im Thema. Ja.
Ja, okay, für so Anbieter wird es natürlich immer schwieriger.
Ja, klar, logisch.
Der ganze Nachrüst- oder Autoradio-Bereich, da ist ja dadurch, dass jeder Hersteller mittlerweile sein eigenes Ding macht, wo hast du noch, oder wo kannst du heute noch einen Neuwagen kaufen, der einen Dienstschacht hat?
Ich kenne keinen, ehrlich gesagt, aber das hat nichts zu sagen. Also.
Nee, das kann ja auch hinter der Blende noch so ein Ding sein, aber mittlerweile baut doch jeder sein eigenes Teil.
Ja, klar.
Gerade um das ja auch zu verhindern, dass man dann sagt, okay, ich rüste mir mein super duper Autoradio dann selbst nach, ja, wo ich dann günstigere, das ist sehr ähnlich wie man früher immer gesagt hat, kauf dir dann MacBook mit der kleinsten Festplatte, das kannst du nachhinein wesentlich günstiger selbst aufrüsten.
Die Zeiten sind auch vorbei.
Ja, klar, aber ich sag ja früher, oder auch RAM, ja, alleine bei deinem Mac Pro zum Beispiel.
Ja, so habe ich es ja auch getan.
Das macht kein RAM-Upgrade, das kannst du günstiger selbst machen. Mhm. Und beim Auto hat man dann, oder gerade über die Laufzeit von so einem Auto hat man ja dann auch früher, mein Gott, wir waren es ja, oder haben es ja früher auch gemacht, hat man ja dann gerade in dem Bereich geguckt, okay, was kann ich da selbst machen? noch Kabel und Lautsprecher, Boxen, Bass, Elektronik da durchs Auto, ja, später ein CD-Wechsler. Das waren also Sachen, die hast du früher noch gemacht und heute, ja.
Ja. Heute klickt man sich das dazu oder lässt es sein. Das ist so. Also die meisten
Autos. Ja, beziehungsweise oft ist ja die Grundausstattung schon ganz vernünftig.
Ja. So ist es. Das ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich beim nächsten Produkt auch der Fall. Beim iPad Air 5 ist die Grundausstattung auch sehr vernünftig, weil wir haben nämlich den M1-Chip on board. Das war auch so ein Last-Minute-Gerücht, was so ein paar Stunden vorher oder glaube ich so 24 Stunden vorher noch rausgekommen ist. Und das hat sich bestätigt. Wir sehen den M1-Chip da drin. Da fragt man sich auch, ja, warum das? Ist das nicht ein bisschen überdimensioniert? Und ich glaube mal, das hat produktstrategische Gründe, ganz einfach Chip-Produktion irgendwie zu konsolidieren und einfach die Chip-Geschichte etwas zu vereinfachen, dass man mehr in den Geräten den gleichen Chip einsetzt. Das ist meine Vermutung. Das ist einfach produktstrategisch und lieferkettenstrategisch. Das sind, denke ich mal, so ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne?
Okay, zu den M1-Chips kommen wir sowieso noch, aber ich denke, das hängt auch, wie du es eben schon mal erwähnt hast, ist das ein Grund? Und zweitens, denke ich mal, fallen da einfach wesentlich mehr gute Chips vom Band.
Ja.
Die produzieren die Chips mittlerweile so lange, dass ich denke oder davon ausgehe, dass auch entsprechend die, wie sagt man im Deutschen, die Yield Rate oder der Ausschuss einfach wesentlich weniger geworden ist. Du kriegst mittlerweile wahrscheinlich wesentlich mehr gute Chips einfach raus. Und wenn du bei der Produktion, wie gesagt, da mittlerweile ordentliche Levels erreicht hast, hat man wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir gehen, oder die wissen ja, was mit dem nächsten Update passiert in ihren, in den iPad Pros. Vielleicht sehen wir da im nächsten Update ja schon ein M2 in den Pros. Und dann kannst du in dem iPad Air definitiv mit dem M1 lustig weitermachen.
Eben. Das lässt natürlich auch darauf hinschließen, dass das nächste iPad Pro dann ja wieder eine ganze Schippe leistungstechnisch obendrauf legen muss, damit die Verhältnismäßigkeit wieder gewährleistet ist, damit das iPad Air nicht zu nah an das Pro kommt. Im Moment ist es ja sehr nah am Pro dran. Ne? Das ist halt so.
Ich denke mal, für einige, die wirklich dann auch mit einem Pro geliebäugelt hätten, außer klar, du, ist halt wieder die Frage, was du an anderen Features dann im Pro noch bekommst, was du halt beim iPad Air 5 jetzt verzichten würdest. Aber wenn es hier alleine um den M1 ging, kann man jetzt getrost auch zum Air greifen. Ja. Viele haben ja auch schon kommentiert, ob das Air momentan nicht sogar die bessere Alternative gerade vom Anschaffungswiderstand her zum Pro aktuell wäre.
Ja, muss man sich gegenüberstellen und vor allen Dingen auch preislich gegenüberstellen, weil wenn man sich ein 11 Zoll iPad Pro anschaut und ein iPad Air in der fünften Generation, sind auch die Preisunterschiede nicht mehr so riesig. Und beim 11 Zoll habe ich halt auch 120 Hertz an Bord, was ich bei dem iPad Air nicht habe. Also da muss man gucken, was ist einen wichtig und wie viel Budget will man und kann man ausgeben, und dann muss man so ein Rechenbeispiel aufmachen, sage ich jetzt mal.
Gut. Genau.
Aber lass uns weiter über die technischen Daten sprechen. Wir machen es ja auch ganz kurz. 5G ist auch an Bord, schnelleres USB-C ist an Bord, also 10 Gigabit USB-C. Übrigens ist das auch das einzige iPad Air, was mit dem Studio-Display kompatibel ist. Aber dazu, zum Studio-Display, kommen wir im späteren Verlauf der Sendung. Jetzt kommt der nächste Kritikpunkt von mir. Leider nur maximal 256 Gigabyte. Wir haben zwei Speicheroptionen, 64 und 256. Ich finde hier die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben zwischen einem M1 High-End SoC. Jedenfalls im iPad-Bereich ist es der größte Prozessor, den wir bekommen können. Und zwischen
aktuell,
ja. Und zwischen maximal 256 Gigabyte, weil da ist so ein bisschen die Diskrepanz, das passt jetzt nicht so ins Bild, sage ich jetzt mal.
Ne? Aber auch da wieder halt die Abgrenzung zum Pro.
Ja, gut. Ich finde, auch diese Sweet Spot Größe von 128 Gigabyte finden wir hier nicht. Wir müssen entweder die 64er nehmen, oder die 256er und mehr gibt es eh nicht. Es wäre doch schön gewesen, wenn es wenigstens noch eine 512er gegeben hätte. Haben wir aber nicht. Startpreis ist 679 Euro und ich habe mir mal den Einführungspreis vom alten Vierer-Modell rausgesucht. Der war bei 632,60 Euro. Also haben wir auch nochmal eine preisliche Erhöhung. Aufgrund dessen, dass natürlich jetzt auch ein M1-Chip drin hängt und so weiter. Ja, kann man das hinnehmen. Die ist nach meiner Meinung noch gerade so vertretbar. Und außerdem sind wir mitten in einer Chip-Krise, das kommt noch dazu.
Genau.
So.
Ja, wobei, ob die eine Krise mit ihren Chips haben, ist eine andere Frage, weil sie sich die ja quasi selbst stricken. Die werden ja nur für Apple produziert. Das ist halt die Frage, wie kann TSMC halt?
Wie kann TSMC? Das ist das Problem. Im Endeffekt haben sie ja schon eine gewisse Abhängigkeit von einem Auftragsfertiger. Ne? Das muss man ja so sehen.
Ja, ja, klar. Du hast natürlich den Vorteil, dass du musst halt nicht irgendwie generell oder Chips kaufen, die halt von vielen nachgefragt werden. Ja, du hast halt den Vorteil, dass es halt eine Produktion, die läuft nur für dich. Dann ist halt nur die Frage, wie kann halt TSMC, oder wie ist der Output bei TSMC? Ja. Du musst ja nicht diesen Output halt nochmal mit irgendwie anderen teilen. Das ist halt der einzige Vorteil, den du halt hast.
Das ist richtig. Das ist korrekt. Ja. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Gut, und bevor wir in den interessanteren Teil der heutigen Sendung eintreten, was in meinen Augen die nächsten Produkte sind, würde ich sagen, reden wir über den heutigen Werbepartner und das ist wieder einmal mehr die Firma oder das Produkt iPalat und wir machen jetzt mal einen feinen, sauberen Werbetrenner hinein mit dem klassischen iPalat Dosengeräusch. Ich habe nämlich gerade die Sorte, meine aktuelle Lieblingssorte aus der Flavor Edition ist nach wie vor Himbeer-Vanille und die habe ich immer in Griffnähe und steht ja ganz repräsentativ auf dem Schreibtisch. Natürlich auch für den Soundeffekt.
Ich habe die ganze Auswahl in Griffnähe hier.
Ja, ich habe sie alle.
Genau, gonna catch them all.
Was bei der iPalat Flavor Edition relativ einfach ist, weil der Einstiegspreis recht gering ist. Da kann man natürlich alle haben. Ne? Da ist es recht einfach. Gut. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon über die klassischen Sorten gesprochen. Wir haben über die Flavor-Sorten gesprochen. Aber über ein Produkt haben wir bisher noch nicht gesprochen. Und das wollen wir heute nachholen. Nämlich über iPalat Hydromet. Und Hydromet ist für alle diejenigen, die vielleicht etwas mehr als so den klassischen Hustenreiz haben, die vielleicht auch ein wenig Halsschmerzen haben, denke ich, das Mittel der Wahl. Die sollten sich mal mit dem Produkt Hydromet auseinandersetzen, weil das Wirkungsprinzip beruht auf dem Hydro-Effekt, wie es auch schon im Namen enthalten ist, Hydromet. Und das bedeutet letztendlich, dass die Wirkstoffe, die in iPalat Hydromet enthalten, sind, den Speichelfluss intensivieren. Außerdem bildet sich ein Schutzfilm über die Schleimhäute und somit werden die angegriffenen und gereizten Schleimhäute mit dem Schutzfilm geschützt und durch den Schutz werden sie von weiteren Reizungen oder Beeinträchtigungen abgekapselt und unter dem Schutzfilm können sich die angegriffenen und in Mitleidenschaft gezogenen Schleimhäute ganz in Ruhe regenerieren und beruhigen. Und das ist so im ganz kurzen und knappen erklärt, was diesen Hydro-Effekt ausmacht. Und bei mir hat es noch einen ganz, ganz speziellen Effekt, da ich ja unter chronischer Mundtrockenheit leide und durch diesen Hydro-Effekt, der Speichelfluss intensiviert wird, ist es für mich nochmal so die ultimative Waffe, um gegen eine extreme Mundtrockenheit anzugehen oder anzukämpfen. Also wenn ich mit dem normalen iPalat-Produkten nicht klarkomme, dann greife ich zur Hydromet-Waffe. Aber das ist in meinem Fall relativ selten. Also bei mir hilft schon das normale Standard Ipalat, Klassikprodukt, um gegen Mundtrockenheit anzukämpfen. Ja, also Hydromet für die etwas stärker angegriffenen Schleimhäute im Mund oder für diejenigen, die unter Halsschmerzen leiden oder Hustenreiz oder Heiserkeit, die sollten sich mal mit Hydromet etwas intensiver auseinandersetzen. Ja, und auch Hydromet beinhaltet die normalen Ingredienzien wie auch die klassischen Sorten. Das bedeutet, dass Primelwurzel, Anis und Fenchel enthalten ist. Das sehen wir ja auch bei anderen Sorten aus dem Hause Dr. Pfleger. Also die anderen Ipalat-Sorten enthalten das ja auch. Abgesehen von der Flavor Edition, da kommt das weniger vor. Und Ipalat Hydromet ist ohne Menthol und zuckerfrei. Also Hydromet ist zuckerfrei. Ja, genau. Das zum Hydromet-Produkt und zum Hydromet-Effekt oder zum Hydromet-Wirkungsprinzip. Ja, das kurz und knapp erklärt. So. Und für den nächsten Werbespot machen wir was ganz Besonderes. Wir haben nämlich gemerkt, dass immer mehr Fragen zu Ipalat-Produkten bei uns eintreffen. Und da ist, denke ich auch mal interessant ist, ein bisschen auf das Hörerfeedback einzugehen, bitten wir euch, also die Hörerschaft, noch ein paar Fragen einzusenden. Und im nächsten Spot oder im übernächsten Spot, kommt drauf an, wie viele Fragen eingehen, gehen wir dann auf Hörerfragen ein und beantworten in dem nächsten Spot von uns ausgewählte Fragen zu Ipalat, sei es zur Firma generell oder sei es zu Produkten, zu Wirkstoffen etc. oder was auch immer. Stellt uns Fragen, Kontaktmöglichkeit seht ihr dann auf der Webseite, schickt uns eine E-Mail und wir suchen uns die schönsten, interessantesten Fragen raus. Gut, so viel dazu. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Ipalat für die freundliche Unterstützung. Ja, Werbung, Ende.
Klack, klack.
Klack, klack. Gut, dann kommen wir zu den interessanten Produkten und Teilen der Keynote, würde ich sagen. Ja, hat es dich überrascht, was da kam?
Ja.
Okay.
Einmal, dass wir ja dass der Studio oder dass der Mac Studio auch vom Design her etwas anders geworden ist, um es mal so auszudrücken, weil man hat ja zwar mit einem Mac Mini Update gerechnet, allerdings da jetzt nicht unbedingt die Gerüchte kamen dann kurz vorher noch auf, aber nicht unbedingt jetzt mit dem, was wir dann gesehen haben, was der Mac Studio geworden ist und wie er halt vom Design her geworden ist.
Aber ich meinte jetzt eher, wir wollen ja chronologisch vorgehen und ich meine, hatte ich der Prozessor.
Genau, das wäre jetzt das nächste gewesen, was ich noch erwähnt hätte. Ja. Wie gesagt, es war einmal der Studio Mac oder der Mac Studio an sich, plus wir sind ja nicht davon ausgegangen, dass wir auch einen neuen Chip sehen, sondern wir sind ja davon ausgegangen, dass wir einen Mac Mini sehen mit einem M1 Pro und einem M1 Max eventuell. Aber dass wir dann halt jetzt den Ultra quasi noch bekommen für im Prinzip das in Anführungszeichen Mini-Update, war dann schon überraschend.
Naja.
Da hat man gerüchteweise ja auch schon den Chip und ja auch einen Chip, den wir wahrscheinlich ja zum Mac Pro sehen werden, gerüchteweise davon gehört. Ja, man hat ja auch damit gerechnet, aber wie gesagt, dass er halt in den Mac Studio jetzt kommt, war so eigentlich nicht zu erwarten. Oder habe ich nicht erwartet, um es mal so zu sagen.
Also, was mich auch immer wundert, alle reden davon, das war ja nicht in der Gerüchteküche, dass ein aufgebohrter Chip kommt. Das war schon in der Gerüchteküche. Man hat von einem aufgebohrten Max gesprochen. Und allerdings war der Gerüchtename Max Duo. Also das ließ ja schon auf eine Zwei-Kern-Architektur oder auf eine Zwei-Die-Architektur hindeuten. Das war schon in der Gerüchteküche. Weil man sprach schon, dass da was Doppeltes kommen soll in irgendeiner Form und das hat sich ja jetzt bewahrheitet. Natürlich wissen wir jetzt mehr Details, logischerweise, und dass das jetzt in dieser Art und Weise kommt, dass also diese Feinheiten vom Chip-Design, das war natürlich nicht bekannt.
Wobei man auch sagen muss, zumindest mal die Gerüchte, wie ich so mitbekommen habe, sind ja davon ausgegangen, dass der Chip entweder für den iMac Pro hätte sein sollen oder halt für den Mac Pro. Genau. Wie gesagt, jetzt haben wir ein Mac Studio bekommen, was ja im Prinzip so ein großer Bruder geworden ist von dem Mac Mini. Und da hatte zumindest mal ich nicht mit gerechnet, dass wir da den Chip in dem Gerät sehen werden. Genauso habe ich nicht erwartet, dass es im Prinzip ja ein Chip ist, der aus zwei Macs besteht.
Ja, also lass uns doch mal ganz von vorne anfangen bei den bei den Chips, damit wir dann ein bisschen Struktur reinbringen und das auch thematisch richtig
Struktur
inhaltlich erklären. Also M1 Ultra. Ultra besteht, wie du es eben schon richtig gesagt hast, aus zweimal M1 Max. Ja, aber da gibt es eine Besonderheit. Wir haben ja eine Die-zu-Die-Verbindung und da hat er auch bei der Präsentation schon gesagt, ja, über den Max wisst ihr ja schon fast alles. Aber wir haben so ein kleines Geheimnis, was wir euch noch nicht verraten haben. Und da hat er dann diese, sie nennen es Ultra-Fusion-Technologie. Das bedeutet letztendlich, dass einfach zwei Macs zusammengekoppelt werden und das von SoC, also von Die-to-Die, funktioniert. Und das setzt sich gegenüber marktbegleitenden Herstellern drastisch ab. Weil dadurch hat man halt auch keine Latenz oder weniger Latenz. Man hat eine höhere Bandbreite, die man dadurch erzeugen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch, denke ich, entscheidend ist dafür, dass dieser Prozessor einfach auch von dem System optimal ausgenutzt werden kann. Der Prozessor wird gegenüber der Software, gegenüber dem Betriebssystem als einzelner Gesamt-SoC angesehen. Also Sie sehen jetzt keine klassische Dual-Chip-Architektur, sondern ist das System, die Software behandelt das, den Ultra, wie einen einzelnen SoC. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das nämlich heute noch in einem Podcast gehört, die haben das ein bisschen durcheinander beschrieben, aber man wird hier, man spricht ja quasi ein SoC an und das macht es, denke ich, auch den Entwicklern etwas leichter mit der Performance umzugehen und das Ding halt quasi auch vernünftig anzusprechen oder zu adressieren letztendlich. Und dieses ganze Prinzip ist ja gar nicht so alt. Das haben auch, hat auch Nvidia schon versucht umzusetzen.
Ja, AMD hat ja auch ähnliche Technik. Ja.
Genau, aber die haben es nicht zur Serienreife gebracht. Ne? Also sie haben es nicht so weit.
Beziehungsweise nicht so umgesetzt bis jetzt, wie Apple es jetzt mit dem Ultra gemacht hat. Ja.
Genau. Und um das jetzt mal technisch runterzubrechen, wir haben jetzt 20 GPU-Kerne und in der Maximalkonfiguration 64 GPU-Kerne. Also CPU 20, GPU 64. Mhm. Bedeutet auch, dass wir maximal 128 GB RAM haben. Ist ja klar, weil der Max kann halt auch nur maximal 64 GB anbieten. Und wenn man das doppelt, hat man 128 GB. Und da, wo wir gerade auch bei der Bandbreite waren, das hatte ich eben schon angesprochen, wir haben auf dieser Die-to-Die-Verbindung 2,5 Terabyte in der Sekunde Bandbreite und 800 Gigabyte in der Sekunde Speicherbandbreite. Also es hat sich alles gedoppelt zum Max und ja, das ist so atemberaubend. Allein schon diese theoretischen Daten, die lassen einen die Augen feucht werden, muss ich sagen.
Ja, das Ding ist Overkill.
Ja, und ich
also für ein Mini ist das, also es ist ja kein Mini, sondern ein Studio.
Ja, es ist eine ganz neue Kategorie.
Ja.
Also Produktkategorie für Apple. Also sie.
Auf jeden Fall zusammen auch mit dem Ultra ist das in der größten Konfiguration, die du nehmen kannst, eigentlich ein Mac Pro.
Ja.
Was die Leistung betrifft.
Wenn man das mit dem aktuellen Mac Pro vergleicht, hat man ja sogar noch einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsvorteil. Ne?
Je nachdem, es ist wahrscheinlich stark abhängig davon, welche Software du als Benchmark dann einfach heranziehst.
Ja, das ist klar.
Wir wissen ja auch, oder können ja davon ausgehen, dass Apple das mit der eigenen oder mit der Inhouse-Software quasi sich die Zahlen hergeholt hat. Weil wenn man jetzt gerade mal guckt, es kam ja so der ein oder andere Benchmark jetzt mittlerweile raus, auch im Vergleich gerade zu den bisherigen Xeon oder 28 Kernen ja auch. Und da liegen die gar nicht so weit auseinander. Von daher ist es stark abhängig einfach von der Software, die auch eingesetzt wird und wo man sich dann die Vergleiche herholt, dass Apple das zu seinen Gunsten macht, beziehungsweise mit ihrer eventuell, wie gesagt, mit ihrer hauseigenen Software, sei es Final Cut, sei es Logic, ist ja vollkommen okay.
Mhm. Ja, gut.
Die Software ist abgestimmt auf die Hardware, passt.
Ja, du musst natürlich im Vergleich eins schon, ja, bedenken, dieser 28-Kerner Xeon, der hat natürlich auch einen ganz anderen Anschaffungswiderstand als der M1 Studio. Ne? Das kommt natürlich auch noch dazu. Ne? Also das sind ja.
Ja,
ne? Also.
Ja, definitiv. Genauso, sie haben die Grafikperformance zu einer 3090 gesetzt. Die kriegst du ja in einem Mac gar nicht.
Nein. Richtig. Also sie haben ja auch aktuelle Hardware als Vergleichspunkt oder als Vergleichsobjekt herangezogen. Also eine 3090 ist ja top aktuell.
Ja, beziehungsweise den iMac haben sie noch mit reingeholt dann, ja.
Ja. Also sie haben da ja wirklich kein abgestandenes Kram verglichen.
Nee, nee.
Im Gegensatz zum iPhone SE 3, da haben sie es verglichen mit dem iPhone 8. Fand ich auch ein bisschen Banane, den Vergleich, den sie da angewendet haben.
Ja, okay, das war halt quasi der Vorgänger.
Ja, ja, aber trotzdem ist fernab der Realität der Vergleich. Gut, anyway, aber jetzt kommen wir dann auch gleich zu dem Produkt im Detail, wo der Ultra drinne steckt. Das ist nämlich der.
Ich wollte zu dem Ultra nochmal was sagen.
Okay, hau raus.
Weil, was auch oft, glaube ich, vergessen wird, ist, dass der Ultra produziert wird schon seitdem der M1 Max quasi vom Band fällt. Weil wovon wir garantiert ausgehen können, ist, dass der Max ein Ultra ist, den sie auseinandergeschnitten haben. Die kleben ja nicht den Max zusammen und machen da ein Ultra draus, sondern auf dem Die, beziehungsweise auf dem Träger, ja, produzieren die den Ultra und sortieren dann aus.
Das ist durchaus möglich. Das wird ja oft so
gemacht. Die schneiden aus dem Ultra zwei Max, beziehungsweise der Ultra passt irgendwo nicht. Ja, irgendein Teil von dem Ultra ist nicht so dolle, dass du da draußen Ultra machen kannst. Weil das haben wir ja, wie gesagt, vielleicht sind zwei, drei Kerne kaputt, was die CPU, beziehungsweise was die GPU betrifft. Ja, dann hast du da nicht mehr deine 64 GPU-Kerne, sondern entsprechend machst du dann 48er draus. Beziehungsweise ein Chip ist, oder eine Hälfte ist vielleicht ganz kaputt gewesen am Anfang, ja, dann schneidest du da einen Max raus, ja, und schmeißt die andere Hälfte weg. So wird höchstwahrscheinlich die Produktion sein von dem Ultra, beziehungsweise von dem Max. Du produzierst Ultra, 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 guckst, was fällt raus, schneidest sie entsprechend, oder trennst sie dann danach, ja, hast dann deinen Max entsprechend, ja, je nachdem, wie gesagt, wie gut er ist, hast du entweder die volle GPU-Anzahl oder aber, ja, bindest den einfach runter, ja, ist ja in Ordnung. Macht im Prinzip jeder Chip-Hersteller, ja, dass er sich anguckt, was kommt raus, wie kann ich den verkaufen, beziehungsweise welche Preispunkte will ich ja auch anbieten. Ja, Intel macht das ja ähnlich, von daher passt das so. Und vor allem, wie gesagt, es macht ja keinen Sinn, einen Max zu produzieren und dann guckst du, wie du die wieder zusammengelötet kriegst.
Ja, das ist richtig.
Du produzierst den Ultra und wie gesagt, im Nachhinein schneidest du den einfach raus. Das ist genauso wie deine Displays. Ja, du schneidest ja auch die Display-Panel-Größe aus, eventuell aus einem größeren raus, beziehungsweise aus seinem großen schneidest du die kleinen raus. Das ist ja bei, wie gesagt, da wahrscheinlich dann genauso der Fall. Du produzierst seinen Ultra und machst da eventuell Max draus.
Mhm. Das ist möglich, ja.
Und das ist, denke ich mal, auch ein Grund, warum sie, okay, die werden wahrscheinlich ihre Ziele erreicht haben, aber das war auch das, was ich vorhin gesagt hatte, oder was, wo wir es beim iPad Air davon hatten mit dem M1 jetzt. Ich denke, dass einfach der Ertrag oder die Qualität oder die Anzahl der guten Chips in der Produktion bei TSMC einfach mittlerweile so einen Stand erreicht hast, dass du konstant, beziehungsweise dass einfach die Ausfallrate oder den Schrott in Anführungszeichen, den sie produzieren, mittlerweile so klein geworden ist, dass du über die, beziehungsweise jetzt mittlerweile alle Chips in einer vernünftigen Anzahl und Qualität einfach produzieren kannst, dass die Ausfallrate nicht mehr so groß ist.
Mhm. Ja, und im Prinzip, das nochmal ergänzend dazu, was ja sehr beeindruckend ist, der Ultra und auch alle anderen Geräte, SoCs, das sind ja alles Chips, die aus der Ursuppe des M1 stammen sozusagen. Mhm. Es ist sehr beeindruckend, was man alles aus dieser Ursuppe heraus skalieren konnte nach oben, weil es sind ja alles nur Skalierungsstufen vom M1 zum Ultra. Wir sind ja immer noch bei der gleichen grundsätzlichen SoC-Chip-Architektur. Und das hat Apple schon wahnsinnig gut gemacht, was da rausgeholt worden ist bisher. Ne?
Ja, vor allem, wenn man den Gerüchten ja glauben kann, gibt es ja quasi von dem Ultra ja nochmal eine doppelte Version, also 4 Max.
Ja.
Da muss man mal gucken, ob das wirklich so stimmt und ob das vielleicht dann ein Chip ist, den wir wirklich für einen Mac Pro dann sehen werden.
Ja.
Aber da ist Potenzial ohne Ende und vor allem gerade für Intel und auch natürlich AMD, die kündigen was an, was einigermaßen in diese Ecke jetzt schlägt, ja, und dann haut Apple das nächste Ding raus.
Ja, obwohl, also ich denke mal, so eine Quadro-Geschichte wäre noch realistisch umzusetzen, aber was ich auch so gelesen habe in den vergangenen Tagen, dass auch je größer auch die physische Einheit des Chips wird, je größer wird dann auch die Latenz, um elektronisch gesehen vom einen Schaltkreis auf den anderen zu kommen sozusagen, also mal ganz platt erklärt. Und irgendwann sind auch diese physischen Grenzen erreicht und man kann es nicht mehr so nach oben skalieren, so wenn ich diese Berichte richtig herausgelesen habe.
Genau, vor allem du hast oder du kannst dich davon ausgehen, dass du mit 4 Max-Chips auch die vierfache Leistung direkt skalieren kannst. Ja. Irgendwo bleibt wahrscheinlich ein bisschen was auf der Strecke, um es mal so auszudrücken, weil jetzt hast du ja die 2 Macs, die über Fusion direkt miteinander verbunden sind. Wie mit 4 Chips kannst du das dann einfach so weiter oder wie es da wieder technisch aussieht, ja, wissen wir halt einfach noch nicht. Deswegen ja, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es vom Skalieren her nicht ganz so, aber selbst wenn da irgendwo ein Verlust wäre, ja.
Ja, klar.
Guck dir mal die Leistungsdaten von dem Ultra an. Hallo? Mhm. Du sprichst da trotzdem nochmal von Leistungsdaten, die sind, ja.
Ja, und dann auch noch von dieser Energieeffizienz, das kommt noch dazu, ne? Das ist ja auch noch ein Wahnsinn. Das darf man ja nicht außer Betracht lassen.
Genau, da kommen wir jetzt in Bezug auf den Mac Studio ja dann auch nochmal dazu, wie da gerade die Kühlung umgesetzt wurde.
Ja, aber lass uns erstmal noch die ganzen anderen Daten durchgehen, weil Kühlung habe ich so ein bisschen chronologisch als letztes eingeordnet. Heute ist jetzt Beamtentum hier. Heute geht das ja alles nach Skript. Wozu mache ich denn den ganzen Scheiß hier?
Ja, genau. Wieso bereite ich mich darauf vor?
Das sind ja
da einfach nur
12 Seiten Dokument hier. Für was mache ich denn das überhaupt? Eine Hausfrau würde sagen, für was habe ich denn jetzt überhaupt gekocht, Mensch? Ja.
Oh, ich muss heute Abend auch noch kochen.
Ja, viel Spaß. Tue ich jeden Tag vor Wut.
Nö, bei mir gibt's heute Pute.
Ah ja, okay. Aber
was anderes als nur irgendwie ein Schwein oder Rind.
Okay, aber lass uns mal über den Mac Studio sprechen.
Jawohl.
Eigentlich gar keine Überraschung
mehr. Sollen wir
mit dem Preis anfangen? Nee, der Preis ist im Einstiegsbereich okay. Kommen wir nachher zu. Nicht wieder damit anfangen. Nicht ZVA. Also, eine Überraschung war es ja letztendlich nicht mehr, weil wir hatten ja auch in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, dass es Last-Minute-Leaks gab. Und diese Renderings, die man gesehen hat, die waren ja dem Original, was wir jetzt präsentiert bekommen haben, extrem nah.
Wir hatten ja auch schon gesagt, den Cube, den es da ja so gerüchteweise gab, ob das nicht vielleicht der neue Mac Mini wird, ja.
Und bis auf so ein paar Anschlüsse, die man auf der Vorderseite bei den Renderings nicht gesehen hat, ist es im Endeffekt identisch von den Renderings her. Und der Footprint ist identisch wie ein Mac Mini, aber im Endeffekt 2,5 Mal höher nach oben gesetzt, das Ganze. Also wenn man jetzt so 2,5 Mac Minis nochmal drauf stapelt auf einen Mac Mini.
So was ich toll finde, ist, dass sie die Grundfläche beibehalten haben, weil viel Zubehör, gerade für den Mac Mini, was du ja unten drunter gestapelt hast, in Form von externen Festplattengehäusen, zusätzlich USB, SD-Karte, okay, das hat sich jetzt erledigt mit dem Studio, aber das kannst du einfach beibehalten und könntest dein Studio, wenn du willst, da drauf anschließen und hättest dann, wenn es ein extern, wie gesagt, wenn du da noch Festplatten hast, kannst du die direkt weiter nutzen, ja. Und das ist halt schön, dass es, wie gesagt, dieselbe Grundfläche hat, weil dann passt das auch optisch. Ja.
Ja.
Und wenn du es halt weiterhin nutzen
willst. Du glaubst gar nicht, wie viel Pressemitteilungen ich heute bekommen habe, was schon alles für Zubehör angekündigt worden ist. Der Zubehörmarkt,
ja, mein Gott, das hat man ja alles schon, ne?
Der hat sofort reagiert. Es gibt ja mittlerweile sogar eine Schutzfolie, die man oben drauf klebt, damit er keine Kratzer bekommt. Ist mir nach meiner Meinung für den Mac Mini so noch nicht untergekommen. Und jetzt auf einmal meint man, dass man den Mac Studio besser schützen muss.
Alle mit Bekleben etc. wäre ich vorsichtig, gerade weil wir noch nicht wissen,
wie warm wird. Thermisch.
Oder, genau.
Genau. Das ist ein Punkt, da gebe ich dir recht. Gut, das Ding
deswegen, hat... Ich würde auch davon abraten, was draufzustellen. Drunter, ob der jetzt auf dem Tisch steht oder wie gesagt auf eventuell auf einem alten Gehäuse, was er hat, das macht wahrscheinlich nicht viel Unterschied, aber drauf wäre ich momentan noch ein bisschen vorsichtig. Ja.
Genau. Gut, dann lass uns nochmal die technischen Daten durchgehen. Zweimal USB an der Front. Beim Ultra hat man an der Front auch Thunderbolt 4 Support. Finde ich ein bisschen schade. Wahrscheinlich hat es eine technische Limitierung, dass man das so nicht umsetzen kann, vermute ich mal.
Ja, das hängt einfach mit dem Chip zusammen. Du hast bei den Macs ja, oder bist du ja eingeschränkt, was die Lanes betrifft, beziehungsweise den Controller und Support dann für Thunderbolt betrifft. Da geht halt nur USB-C dann an der Front.
Genau. Dann haben wir einen SD-Kartenslot auf der Vorderseite. Leider nur UHS 2 und nicht 3. Ja. Hätte ich mir 3 natürlich gerne gewünscht. Ich bin ja so ein bisschen Storage begeistert und naja, okay, kann man nichts machen. Ja. Und dann haben wir auf der Rückseite 4x Thunderbolt. In der Mitte haben wir den Kaltgeräte-Steckeranschluss. Man geht davon aus, dass Netzteil intern ist.
Ist es.
Ist es? Okay.
Ja, ja.
Und auch nicht diese Spielereien, wie vorhergesagt worden ist, MagSafe als Einschluss. Nein, ein solider Mickey-Maus-Stecker, der da verbaut ist. 2x USB-A. Das war so eine kleine Überraschung, aber auch wieder ein Zugeständnis an die Community, einen Legacy-USB-Anschluss da reinzubauen sozusagen.
Also das Schöne ist, mit den 2 USB-A-Anschlüssen, die da drin sind, hätte ich jetzt meine 2 Fälle auch direkt abgedeckt.
Ja.
Da brauchst du kein anderes Kabel für.
Eben. Und es ist natürlich auch schöner, wenn man nicht noch mal einen Dongle und hin und her, sieht einfach besser aus. Wenn man
ja, wobei mit den USB-Geräten, da kaufst du dir ein passendes USB-C auf, was für einen Stecker auch immer, und dann hat es die Sache erledigt. Nur wenn du die Anschlüsse da hast, brauchst du halt kein neues Kabel. Ja, hast ja auch wieder ein paar Cent gespart, beziehungsweise den Hassel, dass du erstmal die Kabel organisieren musst. Also wie gesagt, für meine 2 Anwendungsfälle, die ich gerade habe mit USB-A-Steckern noch, könnte ich problemlos anschließen, ja.
Ja, bloß wenn natürlich immer so weiterverfahren wird, dass dieser alte Anschluss oder diese alte Anschlusstechnik immer noch weiter am Leben erhalten wird, so werden wir nie einen flächendeckenden USB-C-Anschlussmarkt bekommen. Kann man natürlich auch so argumentieren. Ne?
Ja, wobei du hast ja 4 USB-C quasi dran.
Ja, ja, klar hast du.
Dadurch, dass du Thunderbolt ja auf der Rückseite und die 2 an der Front noch hast, hast du ja genug USB-C-Anschlussmöglichkeiten ja auch schon an dem Gerät. Das geht ja wirklich darum, hast du noch irgendwo
alte Sachen rumliegen.
Genau, mit USB-A halt noch.
Ja.
Und hast halt, wie gesagt, die Möglichkeit. Ansonsten, wie gesagt, ob du jetzt ein USB-A-Kabel da anschließt, ja, oder dir ein USB-C im Zubehör noch dann halt über die anderen, mein Gott.
Ja, ja, also auch ein bisschen Fansupport oder Fanservice kann man sagen. Ja. Einmal HDMI, aber auch leider kein HDMI 2.1. Genau den gleichen Fehler, in Anführungsstrichen, wie im MacBook Pro.
Ja, ja, mein Gott, wo brauchst du denn in der Apple-Welt HDMI 2.1?
Ich habe heute von verschiedenen Videokreatoren gehört, dass das schade ist und dass sie das ganz dringend brauchen und dass das ein Knackpunkt ist.
Ja. Du, wenn du dich innerhalb des Apple-Ökosystems bewegst, brauchst du kein 2.1.
Ja, aber das ist ja auch ein Gerät, gerade monitortechnisch, was dazu verleitet, sich anderweitig umzusehen.
Ja, das ja, aber ich sage ja, wenn du dich innerhalb des Ökosystems von Apple bewegst, brauchst du kein 2.1.
Ja, gut.
Du brauchst theoretisch mit Third-Party-Monitoren noch nicht mal 2.1.
Kommt drauf an, wie hoch aufgelöst die Dinger unterwegs sind und was für eine Herzzahl sie ausgeben. Bei 120 Hertz
brauchst du entweder DisplayPort oder
Thunderbolt.
Auch wie gesagt, da außer du hast halt einen speziellen Anwendungsfall, bräuchtest du eigentlich kein 2.1. Für andere Fälle, gerade Ausgabe, du willst eventuell auf, wie gesagt, entsprechende 2.1 Monitore gehen oder Fernseher, okay, klar, gar kein Thema, aber auch da wieder, bewegst du dich in der Apple-Welt, brauchst du kein 2.1. Mhm. Das geht halt dann wieder nur, wenn du halt raus willst aus der Apple-Welt. Ja. Ja. Und da ist es natürlich schade, ich würde mir auch 2.1 wünschen. Oder ja. 2.1.a oder keine Ahnung, ja. Aber Apple hat es halt leider nicht gemacht.
Ja, klar. Gut, und dann kommen wir 3,5 mm Klinke. Das ist genau der gleiche Anschluss wie auch im aktuellen MacBook Pro. Kein hochohmige Kopfhörer
anschließen. Dann streiten sich auch wieder die Geister.
Warum?
Weil es viele gerade im Pro-Bereich gibt, die sagen, du kommst trotzdem nicht um ein externes drumrum. Ja.
Okay, muss man sehen, ob das sich dann wie es sich etabliert. Keine Ahnung. Sie nennen es ja auch Pro Audio.
Es ist auf jeden Fall besser als der Standard. Ja. Klar, das definitiv. Aber mein Gott.
Gut. Und der nächste Punkt, den ich sehr wichtig finde, 10 Gigabit Ethernet, das ist natürlich auch ganz essentiell, dass Standard. Sie da den höchsten Standard genommen haben, den man derzeit verbauen kann. Und dann kommen wir zum Lüftungssystem. Das sind zwei Lüfter, die dort verbaut sind, in der Max-Version mit einem Alu-Kühlkörper und in der Ultra-Version mit einem Kupfer-Kühlkörper, der dann auch gleichzeitig 1 Kilogramm mehr Gewicht mit auf die Waage bringt. Ist aber bei einem Desktop-Rechner, denke ich, uninteressant. Aber Kupfer ist halt grundsätzlich auch vom Material her schwerer als Aluminium, liegt in der Natur der Sache. Und Kupfer hat auch eine bessere Leitfähigkeit.
Und da kommen wir wieder zu den Chips zurück und auch gerade im Vergleich zu den MacBook Pros, in dem wir ja den Macs auch schon haben. Ich gehe fest davon aus, dass der ein bisschen bessere Werte bringt, in Anführungszeichen, ein bisschen, als im MacBook Pro. Weil einfach von der Kühlleistung her da mehr Spielraum nach oben ist. Du kannst da wahrscheinlich ein bisschen mehr Taktrate raushauen, ein paar mehr Watt reinstecken. Ja, ich denke, dass, wie gesagt, der Max im Desktop-Einsatz bessere Werte bringt als im MacBook Pro.
Ja, weil man ihn ja ganz anders thermisch betreiben kann. Genau. Hat man ja auch in dem Video gesehen. Erinnerte mich ein bisschen an die Präsentation vom damaligen MacBook Pro 2013, also den klassischen Champagnerkübel. Da war es ja ähnlich aufgebaut von der Präsentation her, mit den wie der die Luft von unten ansaugt und nach hinten abführt. Natürlich führt der Mac Pro es nicht nach hinten ab, der führt es nach oben ab, aber es ist so ähnlich aufgebaut gewesen. Und so funktioniert jetzt auch der Mac Ultra.
Ja, wobei die Kühlung im Studio ja schon ein bisschen anders funktioniert. Du saugst unten die Luft ein, die geht über die Komponenten, wird
nach hinten raus.
Wie gesagt, nach hinten raus. Beim Mac Pro hattest du ja das Problem, dass die Luft ja quasi nur in der Mitte zirkuliert ist.
Ja, nach oben ist sie dann abgeführt worden.
Nach außen sind ja nicht gekühlt worden.
Ja, in der Mitte und nach oben sind sie abgeführt worden. Dieser Schornsteineffekt ist quasi da angewandt worden. Und das hat auch in der Standardkonfiguration ganz gut geklappt. Die wurden auch nicht so warm, die Standardkomponenten. Mhm. Aber wenn du dann den hochgespeckt hast, sowohl von den Grafikkarten als auch von der CPU, dann warst du in einer thermischen Problemecke unterwegs sozusagen. Die Idee war gut, aber hat sich leider in der Praxis nicht als praktikabel erwiesen.
Sie war irgendwie nicht 100% durchgedacht.
Ja, das hat dann Apple auch gemerkt. Obwohl es designtechnisch ein schöner Rechner ist.
Ja, nach wie vor.
Ja, aber leider eines der Problemkinder von Apple, muss man so sagen. Ja. Gut, kommen wir zum Startpreis. Der liegt in der Max-Version mit 32 GB RAM und 512 GB SSD bei 2.299 Euro.
Ja, und damit 300 Euro zu hoch.
Da kann man drüber diskutieren.
Ja, du kriegst viel Rechner fürs Geld. Da gibt's keinen Weg drum rum. Aber gerade so als Einstiegspreis 1999, wie wir es ja auch in US-Dollar haben. Okay, da kommt noch was anderes dazu. Steuer, bla, bla. Amerika ist anders als hier. Dollarkurs, Währungsumrechnung, Situation aktuell, Weltmarkt, bla. Okay, klar, gar kein Thema. Trotzdem so ein Einstiegspreis von 1999, weil man in der Regel ja doch ein bisschen draufklickt auf die Zubehörliste und sei es nur SSD, kommst du halt definitiv auch wieder über die 2000 rüber. Mhm. Ja, Gerade wenn du sagst, okay, du willst vielleicht auch nicht den kleinsten Max, sondern du nimmst die nächste Stufe, ja, ist ja oft der 230 Euro.
230.
Ja, da liegst du dann nachher vielleicht bei 2,8 bei dem Gerät. Und da muss ich sagen, das tut mir dann auch schon wieder weh. Hätte der bei 1999 angefangen, hätte ich wahrscheinlich direkt geklickt, weil ich wäre über den Preis hinausgekommen. Ich wäre wahrscheinlich bei 2,5 gelandet in der Konfiguration, wie ich ihn mir gerne bestellt hätte. Aber das ist was, wie gesagt, bei 2,54, 2,499 ist was anderes wie 2,799, ja. Wie gesagt, deswegen hätte ich mein Budget ein bisschen überschritten, aber nicht wieder so stark. Und von daher, na klar, kann man, wie gesagt, ja, wäre schön gewesen, wenn er bei 1,500 angefangen hätte. Mein Gott, so unrealistisch muss man ja nicht sein. Aber wie gesagt, so ein Anfangspreis von 1999 wäre halt schon schön gewesen.
Wäre halt schön gewesen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dieses Package, so wie es angeboten wird, immer noch ein faires Angebot ist, weil wir bekommen ja einen wahnsinnig leistungsstarken Rechner, auch schon im Einstiegsbereich. Ne? Also das ist...
Ist wahrscheinlich auch schon wieder für viele, die jetzt mit dem, oder die auf eigentlich einen Mac Mini mit einem M1 Pro gewartet haben, ist das wahrscheinlich auch schon wieder zu viel an Leistung. Aber ich denke, dass viele überlegen, da halt zuzugreifen. Wie gesagt, der ein oder andere, für den wird es schon wieder zu viel Leistung sein, beziehungsweise für den ein oder anderen, der überlegt, zum Ultra zu greifen, wäre eigentlich das Einstiegsmodell vollkommen ausreichend.
Ja, also.
Und da muss man auch sagen, der Ultra ist eigentlich für jeden gedacht, der aktuell eigentlich gerne auf einen, oder auf, der auf einen Apple Silicon Mac Pro wartet, ja, der sollte sich mal den Studio Ultra angucken. Du kriegst aktuelle Mac Pro Leistung und je nach Anwendungsfall wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr für wesentlich weniger Geld.
Es wäre natürlich noch schön zu wissen, wenn der Mac Pro kommt oder wann er kommt, dass man da den Einstiegspreis kennen würde. Ne? Also dann könnte man sich leichter für den Studio entscheiden oder für den Studio
ich
nicht
entscheiden.
Ich denke,
dass der Mac Pro vom Einstiegspreis her nicht wesentlich von dem, was er heute kostet, weg ist. Und ich glaube, wo fängt er an? 6.000?
6,5, glaube ich, ja.
Ja, ich denke, so in dem Bereich wird sich der Mac Pro auch in Zukunft bewegen. Und gerade wenn wir da vielleicht wirklich auch nochmal einen anderen Chip sehen.
Und dann... Ja, das ist die Frage. Aber die größte Frage, die sich immer noch aufdrängt, wird er in irgendeiner Form aufrüstbar sein? Sei es Storage, sei es PCI Express, das wissen wir halt leider nicht. Ja. Und das ist eine Frage, die immer noch nicht beantwortet worden ist. Man hat natürlich.
Ja, PCI Express, ich weiß es nicht, ja, weil mit Apple Silicon.
Ja, das ist halt die Frage.
Mit der, wie gesagt, mit der GPU, die sie jetzt ja im Chip mit drin haben, denke ich, werden wir in diese Richtung halt schwer was sehen. Und inwieweit das, oder was das dann auch gerade für Audio betrifft, was du intern vielleicht mit Karten gelöst hast, oder auch mit anderen PCI Express Lösungen, auch gerade den ganzen Controllerbereich für, keine Ahnung, RAID-Lösungen etc., wird, denke ich mal, schwierig.
Ja gut, es gibt Dinge, die kannst du halt wunderbar auch über externe Geschichten lösen, aber so eine, das ist die Frage, wird man Aufrüstbarkeit vorfinden im Mac Pro oder wird es im Endeffekt nur ein wahnsinnig potenter Mac Studio sein mit halt mehr Dampf im Kessel? Das ist die ganz große Frage, die sich aufdrängt, für mich aufdrängt. Ne?
Ich denke, das größte Problem wird sein RAM.
Ja.
Ich denke, du könntest bei einem Mac Pro auch auf Apple Silicon Basis auf jeden Fall eine Lösung finden, was SSDs betrifft, weil mein Gott, NVMe, was ist da das Problem? Die brauchen nicht viel Platz. Die, klar, Hitzeentwicklung ist nochmal so ein Thema, je nach SSD müssen wir da halt gucken, inwieweit man da halt für Kühlung beziehungsweise wie man sie halt einbaut, Heatsinks etc. Das ist nochmal so ein Thema. Aber da könntest du auch mit Apple Silicon was machen, inwieweit Apple dann bereit wäre, da halt auf SSD-Einnahmen so wie alle Erweiterungen beziehungsweise Bestelloptionen Geld zu verzichten, ist die andere Frage. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, die könnte man noch lösen. RAM ist halt das Problem. Hm. Weil du über das, wie nennt sich's nochmal, Unified Memory, einfach das Problem hast, dass du das nicht über SD-RAM, keine Ahnung, DDR5 lösen kannst. Ja, ja. Das ist halt auf dem Sock und Ende.
Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ganze systemische Verhalten mit Unified Memory ist ein ganz etwas effektiveres Verhalten als bei klassischen RAM-Architekturen. Das kann man jetzt nicht unbedingt 1:1 gegenübersetzen. Also 128 GB nee,
klar,
RAM.
Gerade im Vergleich auf Grafikkartenspeicher, klar.
Ja, also 128 GB RAM sind nicht wie 128 GB RAM in konventionellen x86er Architekturen. Das muss man ein bisschen differenzieren. Aber
du hattest halt bis jetzt im Pro die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann will ich wie viel Speicher und vor allem halt auch günstiger als bei Apple zu kaufen.
Und ja, wann, wie viel und du kannst Third-Party-Speicher nehmen. Das ist richtig. Ja, und du kannst bis 1,5 Terabyte hochgehen.
Ja, ob du das dann, wie gesagt, das ist ja die andere, ob du das mit Apple Silicon beziehungsweise mit macOS dann auch wirklich brauchst, ist ein anderer Diskussionspunkt nochmal. Inwieweit wäre ich da mit 128 oder 256? Ja, gerade 256 würde das eventuell passen. Hm. Die Frage ist, du hast es halt bisher angeboten mit den Intel-Maschinen. Irgendein Pro wird es geben, der auch die 1,5 Terabyte braucht, beziehungsweise ausfüllt. Wäre er dann mit entsprechend weniger halt noch zufriedenzustellen. Und die Problematik ist halt, du kannst es halt mit Apple Silicon wahrscheinlich nicht anders lösen. Außer du würdest sagen, okay, du hast halt über Apple Silicon und Unified Memory, sagen wir mal, bis maximal 256, die du machen kannst. Das machen wir SOC und das andere lösen wir im Mac Pro eventuell mit DIMMs.
Wenn es technisch möglich ist, klar. Dazu bin ich zu wenig im System architektonischen.
Ja, das würden sie wahrscheinlich schon hinkriegen. Du hättest halt das nicht als Unified Memory, sondern das wäre nochmal ein Ticken langsamer. Ja, wäre halt angebunden. Müsstest du vielleicht auch nochmal ein, zwei Thunderbolt-Ports dafür opfern, je nachdem. Was allerdings auch kein Problem wäre, wenn du wirklich davon ausgehst, dass du eventuell 4 Max-Chips hast, weil entsprechend hast du ja auch die höhere Anzahl an Lanes einfach zur Verfügung. Also könntest da auch was abzwacken, eventuell für RAM. Weil wie viel Thunderbolt-Ports willst du denn in die Kiste stecken? Ja, mehr als die aktuell 6, die wir beim, oder eventuell 8 werden es ja nicht werden. Also hättest du die restlichen Lanes ja zur Verfügung. Von daher, ich denke, technisch wäre es schon machbar. Die Frage ist halt, würde es Apple machen wollen und da eventuell auf Bandbreite beziehungsweise auf langsameren Speicher einfach setzen oder das halt anbieten wollen? Das ist halt so das große Fragezeichen. Ich kann es mir schlecht vorstellen. Beziehungsweise, das ist wahrscheinlich, also bei mir ist es ganz unten auf der Liste.
Ja, klar.
Aber NVMe, beziehungsweise SSDs, eventuell auch ein SATA-Controller, okay, kann man machen. Stelle ich mir technisch auch relativ einfach von der Umsetzung her vor. Und ich glaube auch, das sind halt einfach die zwei Punkte, die, glaube ich, die Krux einfach beim Pro sein werden. Ist einfach RAM und Erweiterbarkeit über SSD, Third-Party-mäßig. Weil wenn das wegfällt, ist es im Prinzip ja nur noch ein aufgebohrtes Studio.
Ja, allerdings muss man auch dazu sagen, wenn ich das jetzt mal versuche, objektiv zu betrachten, bei aller Leidenschaft, die ich für die Produkte habe, der Mac Studio, egal jetzt in welcher Ausbaustufe, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, der nimmt schon einen ganz großen Teil der aktuellen Mac Pro Kunden weg. Und alles andere, der jetzt zum Beispiel 1,5 Terabyte braucht oder der meint, dass er sie braucht, wie auch immer, da wird die Zielgruppe ganz, ganz spitz nach oben. Also das wird dann ganz wenige noch tangieren, die wirklich jetzt mehr als den Studio von der aktuellen Leistung benötigen, ne? Also
ja, man muss selbst viele Mac Pro Nutzer aktuell müssen doch mal überlegen, wie viel haben sie nachträglich an dem Gerät noch geändert? Und selbst da wird's, wenn überhaupt, nur RAM und eventuell Festplatte gewesen sein, also SSD. Und da ist auch die Frage, wie viel davon haben sie wirklich gemacht oder haben seitdem sie den bestellt haben, da nichts mehr dran verändert. Und da gibt's garantiert welche.
Ja.
Ich denke mal, oder es gibt garantiert welche und die werden mit einem Studio genauso gut bedient wie mit einem Mac Pro, den sie sich gekauft haben.
Da
und zum Mac Pro haben die wahrscheinlich eh nur wegen der Leistung gegriffen und da sind sie, wie gesagt, mit dem Studio jetzt auch sehr gut bedient. Und ich denke, dass wahrscheinlich der größte Teil wirklich RAM aufgerüstet hat, weil sie gesagt haben, Third Party ist wesentlich günstiger.
Ja, ich kann jetzt auch nur für meine Bubble sprechen. Viele haben dann noch PCI-Express-Karten gekauft, wo ein NVMe-Controller drauf waren, wo sie dann klassische NVMe-Karten verwendet haben.
Ja.
Da kenne ich auch ganz viele, die das gemacht haben, um halt nicht die teuren, proprietären Karten von Apple zu kaufen.
Haben das sie auch recht. Wenn technisch die Möglichkeit da ist, würde ich genauso machen.
Klar, und da kenne ich auch einen ganz großen Teil von Kunden, die das gemacht haben. Allerdings sind natürlich solche Karten erstens mal je nach Steckplätze auch sehr, sehr teuer, wenn man da auf die volle Performance gehen möchte. Mhm. Und da muss man halt abwägen, ob man nicht vielleicht doch auf die proprietären Karten von Apple geht, weil so weit ist der Weg dann auch nicht mehr auseinander. Ne? Also das ist auch so ein Rechenbeispiel. Aber ich sag mal, es sind ganz, ganz viele Kunden, die mit dem Mac Pro unterwegs sind, denke ich, mit einem Mac Studio auch sehr gut bedient. Und gerade alles andere,
wie gesagt, nie die Hardware mal
angefasst
oder den Mac Pro mal geöffnet hast. Ne?
Und wir sehen ja auch in dem Preisrange und auch in dem Leistungsrange, den wir vorfinden, eine ganz große Bandbreite, die abgedeckt wird. Und man kann sich wirklich seinen Rechner so zusammenstellen. Allerdings muss man sich im Vorfeld bewusst sein, was man möchte. Das ist das Problem bei dem Gerät. Weil man kann nichts im Nachhinein mehr aufrüsten, was nicht extern zu lösen ist. Das ist so. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber aufgrund dessen, dass da so viel Leistung auch schon in der Grundversion drin steckt, wird man, denke ich, doch recht lange mit dem Gerät Freude haben können. Ja, was ich für mich persönlich schade finde, es fängt nicht mit dem M1 Pro an, man ist dazu gezwungen, den Max zu nehmen.
Den Max, ja. Was auch wieder die Frage aufwirft, könnte man doch noch ein Mini-Update sehen, wo eventuell der Pro reinkommt?
Das war ja meine Hoffnung, wo sie denn da mit dem Max angefangen haben, bin ich sofort dann, wo das online war, auf die Konfiguration vom M1 Mac Mini gegangen und habe geguckt, taucht das nicht als Aufpreis aus? Weil das wäre dann eigentlich meine Maschine gewesen. Einen kleinen Mac Mini mit Pro-Chip drinne hätte für mich vollkommen ausgereicht. Oder ein Studio mit Pro-Chip drinne hätte für mich auch für meine Zwecke vollkommen ausgereicht.
Ja, vor allem wäre da vielleicht der Preis dann wirklich nochmal unter die 2000 gesunken, ja.
Ja.
Aber ich denke, Apple wollte klar mit dem Studio halt ein Zeichen setzen und da von der Leistung her.
Klar.
Kompromiss klingt jetzt wieder so blöd, ja, aber die wollten halt beim Max anfangen. Beziehungsweise sie wollten halt auch nicht zu viele Studios machen, Pro, Max und Ultra.
Ultra.
Sondern halt zwei Stück, ja, du hast deinen Max und deinen Ultra, Peng.
Ja, so ist es. Und das ist auch eine gute Baseline, also der Max, also absolut. Und
ja, wobei die Pro Power wahrscheinlich für viele, gerade bei einem Preis unter 2000, vollkommen ausgereicht hätte.
Ja, klar, da gibt es eine Menge, für die das ausgereicht hätte. Ja, okay. Anyway.
Deswegen, wenn man nicht irgendwie, wie heißt der Videokamerahersteller nochmal? Red? Wenn man nicht gerade so ein Pro ist, der mit, keine Ahnung, 8 oder 4 Red-Streams parallel arbeitet, mein Gott, für was brauchst du den Ultra?
Ja, das ist, die Zielgruppe ist sehr spitz.
Für 95% aller Content-Creator auf YouTube ist ein Ultra totaler Overkill. Ja.
Ja, das ist richtig.
Deswegen müssen die auch nicht über den Preis vom Ultra meckern. Um es mal so zu sagen, weil für die würde ein Max vollkommen ausreichen. Ja.
Das ist richtig. Ich meine, bis vor ein paar Wochen gab es keinen Ultra. Da gab es nur den Max und da haben alle gesagt, wow, oh, cool, geil.
Ja, genau. Ja, das macht's ja auch momentan gerade so schwierig, ja, weil, wie gesagt, gerade für den Studio oder für das, ja, für mich ist es ja immer noch ein Mini-Update, ja. hätte ich nicht mit einem Ultra gerechnet. Und das macht es ja auch wieder für die Zukunft so schwierig, gerade wenn halt M2 ansteht, ja, und dann die Derivate oder die Chips hier auf der M2-Architektur aufbauen, was ja wahrscheinlich wieder ein Pro, Max und Ultra sein wird, ja.
Das
und
wird sich wie sofort auch immer führen.
Eventuell eine Viererlösung aus oder sich nennen wird, ja, wenn denn eine kommt. Das macht es ja jetzt gerade auch so schwierig. Du hast in relativ kurzen Abständen, kriegst du von Apple immer einen neuen Chip präsentiert, der halt von der Leistung her entsprechend wesentlich besser ist, ja.
Ja.
Ja, wie lange will man jetzt noch warten auf den nächsten? Oder auf den M2? Oder auf den M2 Pro, auf den M2 Max, auf den M2 Ultra? Das macht es ja momentan echt schwierig, ja.
Naja, also ich habe meine Entscheidung getroffen und werde sie auch durchziehen. Man muss ja irgendwann mal einen Kauf tätigen, ne? Also man kann ja nicht immer noch warten, ne? Also irgendwann muss man
viele,
ja.
Viele Begleitende auch oder auch Podcast-Kollegen, die ja auch schon gefühlt eine Dekade keine neue Hardware gekauft haben, ja.
Genau. Also mein alter Rechner oder mein aktueller Rechner, worüber wir jetzt auch kommunizieren, der ist aus dem Jahre 2013. Und leistungstechnisch muss ich zugeben, rein von der Rechenleistung reicht das für meine Bedürfnisse aus. Aber warum ich gerne was Aktuelles hätte. Konnektivität, kein Thunderbolt 3, geschweige denn Thunderbolt 4.
Ja, und vor allem, du kommst ja auch langsam ans Ende. Ja,
keine hochauflösenden Displays, keine aktuellen Systemfeatures, die Monterey unterstützt. Das Ding ist ja von den Systemfeatures abgespeckt. Das kann ja nicht alles. Und ich würde natürlich schon gerne mal mit den neuen Dingen hantieren auf meinem Desktop-Rechner und nicht nur auf meinem mobilen Rechner. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, naja, dann kauft ihr doch ein M1 Mac Mini, der kann das im Prinzip auch. Ja, aber da werde ich dann wahrscheinlich nicht unbedingt wieder 9 Jahre drauf rumarbeiten können.
Ne? Können schon, aber ja, ob man das dann auch wirklich möchte, wenn halt so eine Entwicklung wie jetzt gerade mit dem Ultra einfach stattfindet. Klar, der Ultra ist für
unser Ultra werde ich auch Overkill. Nicht kaufen.
Nein, Ultra ist für unser eins Overkill, aber du siehst ja die Richtung, in die sich das alles entwickelt.
Ja.
Und die Chips werden ja immer besser, deswegen ist halt die Frage, wie wird der M2, wie wird eventuell der M3 danach? Wirst du denn mit deinem M1 oder das ist ja die Frage, wie entwickelt sich auch die Software weiter, ja? Was dein Anwendungsfall etc. Du wirst ja wahrscheinlich dann mit dem, oder wenn du dir heute ein M1 anschaffst, wenn der M2 ja eventuell kurz in Anführungszeichen vor der Tür steht, klar kann der entsprechend lange wahrscheinlich deine Sachen oder deinen Anwendungsfall abdecken, nur willst du das jetzt noch machen, wie gesagt, wenn der M1 schon so lange eigentlich da ist und wir den Pro und den Max haben, jetzt den Ultra, der M2 jetzt demnächst wahrscheinlich kommt, will man dann jetzt noch einen M1 kaufen? Das ist doch die Frage. Also ich muss sagen, was ich gemacht habe, ist nach der Vorstellung, ich war im Shop unterwegs und habe geguckt, ja, gibt's einen Refurb Mac Mini M1, ja, der das bietet, was ich gerne hätte. Also an RAM und SSD. Es war natürlich gar keiner verfügbar. Wahrscheinlich wussten sie schon, warum sie den rausgenommen haben, beziehungsweise warum andere den wahrscheinlich gekauft haben vorher. ich hätte vielleicht, wenn einer da gewesen wäre, zu einem sehr guten Preis oder zu einem vernünftigen Preis, wie gesagt, mit der Ausstattung, die ich dann gern gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht einen Refurb M1 noch bestellt. Gerade weil einfach der Preisabstand dann entsprechend groß gewesen wäre zu einem Studio in der kleinen Ausführung oder in der Standardausführung. Aber jetzt nochmal einen neuen M1 kaufen?
Ja, aber ja, also der Mac Mini mit M2 oder mit einer neuen Update-Geschichte ist ja auch noch weit weg. Der soll ja kommen, aber auch sehr weit weg.
Könnte etwas dauern noch.
Ja.
Ich denke, da stehen andere wahrscheinlich eher an als der Mac Mini.
Ja. Also ich sag mal so, wären meine Update-Zyklen generell kürzer, dann würde ich jetzt einen Mac Mini M1 nehmen und mir wär das egal. Aber da ich ja grundsätzlich meinen Desktop-Rechner als Langläufer betreibe, greife ich in dieser Form oder in diesem Moment zum M1 Max in der kleinsten Version, also die Baseline-Version vom Studiosystem. Mhm. Außer einen Aufpreis werde ich mir gönnen und da darfst du raten, was das ist, wo ich immer aufgreifen werde. Ich werde die maximale Arbeitsspeicher-Option auswählen. Ich habe ja so einen kleinen Arbeitsspeicher-Tick und da diese Option zur Verfügung steht, werde ich dann auf 64 GB gehen, aber der Rest bleibt Baseline.
Das wäre ein Update gewesen, was ich nicht genommen hätte.
Ja, aber ich bin ja so ein Heavy-Multitasker und von daher muss man schon, ich weiß, rational.
Du brauchst keine 64.
Nein, rational gibt es da keine Gründe. Das ist mehr so ein Spleen, den ich weiß das wirklich. Mhm. Ja, das ist so. Aber ich rede mir dann halt immer ein, ja, du willst da wieder 9 bis 10 Jahre drauf arbeiten, komm, mach mal lieber 64 GB. Ja,
das Problem ist halt, im Gegensatz zu einer SSD, die du ja noch über USB
extern
oder Thunderbolt anschließen kannst, das kannst du halt mit RAM nicht machen, ja.
Eben. Und
das ist halt das einzige Problem, ja.
Ich komme halt mit 512 GB klar und alles andere, was ich auslagere, habe ich auf meinem NAS liegen.
Ich wollte es gerade sagen, das ist halt extern, ja.
Und ja, ich komme damit zurecht. Ne? Wenn natürlich die Preisoptionen günstiger wären, was die SSD betrifft, würde ich da auch natürlich klicken. Aber nein, es ist einfach, man muss Prioritäten setzen. Und ich habe ja auch mein Preislimit gesetzt und das kann ich ja Gott sei Dank mit umsetzen. Ich hätte ja meine 3.000 Euro, die kriege ich da locker mit rein und ich bin beruhigt. Und allerdings werde
ich halt von Anfang an gesagt, mehr als 2 wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Wie gesagt, das eine oder die andere Option hätte den Preis halt noch nach oben getrieben, wäre schon okay gewesen. Aber so muss ich mit mir erstmal, beziehungsweise was ich jetzt machen werde, ist auf jeden Fall die ersten Tests abwarten und da haben wir ja das Glück, dass ab 18. die Dinge vielleicht eventuell sogar einen Tag vorher schon bei dem einen oder anderen eingetroffen sind, wo wir dann nächste Woche definitiv auf jeden Fall was dazu sehen und lesen können. Sehen, hören und lesen, definitiv. Mhm. Ja, 18. ist nächste Woche Freitag, bis Wochenende werden wir wahrscheinlich so zugespammt. Mhm. Ja, über 1000 YouTube-Kanäle. Mhm. Worauf ich mich dann entsprechend auch schon freue, weil mein Gott, ob ich mich wirklich noch überzeugen lasse, ja, dass ich mir, wie gesagt, ein Studio Max kaufe, ja, und dann die nächsten 10 Jahre glücklich bin damit, mache ich das erstmal abhängig davon, wie dann die Testberichte ausfallen.
Das gerade werde noch ich mal
der Vergleich abwarten. Zwischen dem kleinsten Max, der nächsten Stufe Max und dann auch 32, 64 Gigabyte.
Ja.
Weil ich denke, es muss nicht unbedingt der größere Max-Chip sein.
Den werde ich auch nicht nehmen, aber man kann ihn ja trotzdem arbeitsspeichertechnisch hochrüsten, auch wenn man bei der kleinen bleibt. Ja.
Wie gesagt, was mich mehr interessiert, ist gerade der Vergleich halt der 2 Max-Ausführungen. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich viel ausmacht, was ich mir nicht vorstellen kann. Ob du da ein paar GPU-Kerne mehr drin hast oder nicht, muss man mal abwarten. Was definitiv für mich keinen Sinn macht, ist der Ultra, alleine schon wegen dem Preis, wegen dem Aufpreis, den du bezahlst, macht definitiv keinen Sinn. Dafür müsste ich schon mit der Technik Geld verdienen, was einfach nicht der Fall ist. Wie gesagt, interessant wird nochmal der Vergleich 32 zu 64. Mhm. Definitiv. Wobei, ich denke, für mich macht es auch keinen Sinn. Von daher würde es eigentlich die kleinere Lösung tun. Dann ist halt die Frage, nimmst du 512 oder bezahlst du mal ein paar Euro mehr für einen Terabyte? Wobei beim Desktop macht das auch jetzt nicht unbedingt die Welt. Ja, muss man halt mal gucken, ob man das dann nicht eher nochmal
extern macht.
In extern reinsteckt. Wobei ich ja schon gerne 1 Terabyte.
Ja, als kann ich verstehen.
Menge gerne hätte.
Ja, das Systemverhalten ist natürlich anders, als wenn man jetzt ein Systemvolume hat, als wenn man jetzt nochmal die getrennt hat. Das kommt natürlich auch als Aspekt noch dazu. Klar. Aber da bin ich einfach zu rational und sage mir, also in dem Punkt bin ich dann rational und sage mir, das mache ich extern. Beim Arbeitsspeicher bin ich ein bisschen bekloppt, das gebe ich zu, aber ja.
Ja, ich denke mal, für mich dürfen die 32 eigentlich ausreichen und dann wäre man eigentlich mit der Standardkonfiguration schon sehr gut bedient. Und klar sind 300 mehr, als ich eigentlich für den Max bereit gewesen wäre oder mit dem ja auch gerechnet hätte vielleicht. Aber es ist, wie es ist. Und ich überlege, mir den entsprechend anzuschaffen, gerade weil ich was Leistungsfähigeres oder auch Zukunftssicheres als den Mini gerne hätte. Mhm. Gerade nochmal, was den Leistungszuwachs ja betrifft, von dem Max im Vergleich zu einem Standard M1, ist ja auch nochmal so gravierend, ja, dass man da, denke ich mal, gerade auf die Laufzeit gerechnet, und wir gehen da ja mal von Minimum 5 Jahren mal aus, wahrscheinlich besser aufgehoben ist, als halt, wie gesagt, jetzt nochmal in den M1 zu investieren.
Ja.
Und es wäre halt schade, auch wenn der M1 halt so viel günstiger ist, ja, als der Studio, da halt Geld auszugeben und dann in, ja, keine Ahnung, 2-3 Jahren dann zu sagen, okay, ich passe jetzt doch in einen Apfel und kaufe mir ein Studio. Dann ja, lieber direkt reinbeißen und von Anfang an auf der, oder ja, sagen wir mal, glücklich sein. Und ja, selbst wenn man, wie gesagt, von der Hälfte der Nutzungsdauer des aktuellen Minis ausgeht, ja, der hier wirklich schon lange steht, ja, kommt man ja wahrscheinlich schon doch 5 Jahre mindestens. Und wenn man mal guckt, wie lange man die Hardware einsetzen kann, ja, gehen wir mal bei Apple Silicon davon aus, dass wir auch entsprechend mit OS-Updates auf lange Sicht versorgt sein werden, dann ja, kann man da sehr lange glücklich sein mit, und dann rechnet sich die Investition ja auch nochmal anders als
ja, klar. Ja, gut. Aber ich würde sagen, da wir noch ein bisschen was auf dem Zettel haben bezüglich...
Haben wir noch was anderes?
Das Display, was Sie vorgestellt haben, lass uns doch mal zum nächsten Produkt gehen, was im ersten Moment bei mir ganz viel Freude und Euphorie ausgelöst hat.
Hurra!
Was ich mir ja immer gewünscht habe. Genauso wie diesen Mac Studio. Ich habe immer gesagt, wir brauchen noch ein Gerät dazwischen. Und das ist jetzt ja endlich da.
Ja, dazwischen ist gut. Verglichen mit dem aktuellen Mac Pro.
Ja, im Moment ist der an der Spitze der Leistungsskala.
Ein sehr guter Ersatz.
Ja, ja, klar. Aber es wird demnächst ein Gerät dazwischen sein, wenn der Mac Pro draußen ist, dann wird es genau das Gerät dazwischen sein.
Ja, Sie haben ja auch gesagt, das Gerät, was noch ansteht, ist der Mac Pro.
Richtig.
So, dann ist ja die Frage.
Ja, die Frage stellen wir uns nach dem Display, weil das kommt zum Schluss.
Okay.
Sonst kommen wir hier ja nie voran. Apple Studio Display.
Yes.
Ein Name, der schon mal Programm war. Es gab schon mal ein Studio-Display, passend zum Cube. Yes. Das Ding hieß auch Studio-Display.
Ja, hatte wir haben einen, ja, jetzt einen neuen Cube, also von daher.
Ja, hatte damals ein etwas polarisierendes Design, sagen wir es mal so. Nicht jeder kam damit klar. Hat ja hinten diesen ausklappbaren Ständer gehabt. Mhm. Und ich, Blödmann, hatte das Display mal und ich habe es verkauft. Ja, ärgere ich mich jetzt auch drüber. So kann man mit seinem Mac-Museum auch nicht vorankommen, ne?
Wenn man ich hatte mal eine iSight und habe sie verkauft. Ja, heute auch noch. Ja.
Egal. Das Ding hat weiterhin 27 Zoll und ein 5K-Display oder ein 5K-Panel. Man hätte sicher so ein bisschen mehr erwartet, was die Größe anbelangt. Es muss ja nicht gleich 32 Zoll sein, aber so ein kleines Zugeständnis in größere Displaygrößen wäre schön gewesen. Weiterhin haben wir eine Auflösung von 5120 mal 2880. Das ist genau die Auflösung, die auch in den 5K Macs, iMacs drin steckt. Welch ein Wunder. Es ist dasselbe Panel. Ja. Und das begründet auch dessen, oder darauf liegt auch der Grund, oder darin liegt auch der Grund, warum die Display-Ränder verhältnismäßig breit sind, die wir vorfinden. Im Vergleich zu ganz krass aktuellen Displays hat das Ding verhältnismäßig große Display-Ränder. Liegt daran, dass hier das in Anführungsstrichen etablierte Display weiter verbauen, was zwar auflösungstechnisch schon irgendwo aktuell ist, 5K ist 5K, keine Frage, ist okay, aber nicht unbedingt wirklich top auf der Höhe der Zeit, weil wir haben kein Mini-LED-Backlight und wir haben auch kein ProMotion 120-Hertz-Display. Allerdings haben wir 60 Nits Helligkeit, da haben sie es nochmal so ein bisschen hochschrauben können. Ich glaube,
60?
600, 60 wäre ein bisschen 600. Das haben sie auch noch mal ein bisschen hochschrauben können im Gegensatz zum 5K.
Ja, damit sie halt die HDR 600 Zertifizierung kriegen.
Ja. Ja, also da haben sie wohl ein bisschen an den Controllern gedreht. True Tone Technologie steckt drinne. Und das sind so die Basisdaten zum reinen Panel. Wie gesagt, das ist ein altes, bekanntes Panel, was auch im Ultrafine LG-Display drin steckt. Und jetzt kommen wir zu diesen Zugaben, die das Display oder wo man auch sieht, dass das einfach nur so Apple machen kann, weil es sich einfach dann auch ins Ökosystem mit einfügt von macOS und von der Hard- und Software und von dem, was Apple so besonders macht in meinen Augen. Wir haben eine 12 Megapixel Ultra-Wide-Kamera mit einem 122 Grad Sichtfeld und Center-Stage-Unterstützung. Ne? Und das ist natürlich wieder so ein Add-on auf das Display. Wir haben 6 Lautsprecher verbaut, davon 4 Hochtöner und 2 Tieftöner. Und ich sage mal so, ich habe hier ein ultra-altes Thunderbolt-Display stehen. Und das hat auch schon überraschend gute Lautsprecher. Und ich bin gespannt, wie gut diese 6 Lautsprecher klingen im
Ja, Display. Du darfst da jetzt auch nicht zu viel erwarten.
Nein, ich erwarte nicht viel, aber im Bereich Lautsprecher war Apple schon immer gut unterwegs. Und
ich denke mal, das sind die besten die besten eingebauten Monitor-Lautsprecher, die du wahrscheinlich bisher gehört hast.
So sieht's aus.
Aber inwieweit die wirklich gut klingen, gerade für dich, ja, der über den Mini ja auch schon, oder den Mini öfter mal kritisiert, ja.
Also die eingebauten Monitor-Lautsprecher klingen besser als der Mini. Im alten Thunderbolt-Display. Ich habe das im direkten Vergleich. Ja. Es ist wirklich so. Es ist so.
Oh, okay.
Der HomePod Mini steht Luftlinie vielleicht 3 Meter entfernt.
Wie hätte Nicolas Cage gesagt, High Brace.
Ja. Und 3D Audio mit Dolby Atmos Unterstützung und Spatial Audio. Das ist natürlich wieder schön, dass das halt alles im System mit abgewickelt wird. Mhm. Also das sind halt, wie gesagt, diese schönen Systemkomponenten und Features, die nur Apple so anbieten kann in einem externen Bildschirm. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo ich nicht ganz weiß, wo der zum jetzigen Zeitpunkt benötigt wird in dieser Leistungsklasse. A13 Bionic Chip hängt da drin.
Ja, okay, der ist für dein Audio und für Center Stage zuständig.
Ja, aber der ist, denke ich, ein bisschen überdimensioniert.
Vielleicht der wird wahrscheinlich irgendwo noch auf Lager liegen.
Vielleicht kommt er demnächst noch ein bisschen mehr in das Display rein per Software-Update. Vielleicht gibt es dann vielleicht noch so ein Mini-Betriebssystem. Nein, Spaß beiseite. Wäre aber durchaus möglich, da jetzt noch so einen Browser drauf zu bringen.
Die könnten sowas. Du musst mal gucken.
Oder Apple TV.
Ja, du könntest da auch iOS drauf laufen lassen. Das ist ja auch das, was gerüchteweise vorher mal gesagt, wo ich den Kopf eigentlich nur geschüttelt habe. Ja, wenn du dann keinen Rechner angeschlossen hast, ja, dann kannst du noch iOS-Apps drauf verwenden und so. Und ich so, Apple, erstens mal würde es nur Sinn machen, wenn du ein Touch-Display hast. Was Apple definitiv nicht verbauen wird.
Nein.
Und wie gesagt, no way.
Jose. Aber was man reinbauen könnte, also leistungstechnisch sowieso, ein Apple TV wäre möglich. Machen sie wahrscheinlich nicht.
Ja, wie gesagt, du hättest können iOS machen, du hättest können die Apps-Unterstützung draufbringen, du hättest ein M1 reinhauen können, ja, wie sie es jetzt mit dem Air gemacht haben und hättest da macOS drauf machen können, hättest dann ein iMac.
Ja, gut.
Haben sie alles nicht gemacht?
Haben sie nicht gemacht. Das wäre auch ein bisschen. Okay, also A13 Bionic. Entweder kommt da noch irgendein Update, dass das Ding eventuell ausfährt und benötigt.
Würde ich jetzt nicht zu viel erwarten.
Oder sie haben halt nur den kleinsten Chip genommen, den sie noch in Massen verfügbar haben. In Anführungsstrichen kann möglich sein.
Selbst den kann wahrscheinlich TSMC für, keine Ahnung, 1 Cent oder so.
Ja, nicht ganz, aber naja. Ja. Was ich mir noch gewünscht hätte als realistisches Feature wäre, dass man das Ding als AirPlay-Empfänger benutzen kann, ohne dass jetzt der Mac an sein muss, dass ich halt einfach Videoinhalte dorthin schicken kann. Das wäre natürlich ein Feature gewesen, was ohne weiteres umsetzbar gewesen wäre. Anyway, haben wir nicht drinne. Dafür haben wir 3 Mikrofone verbaut. gut, passt natürlich zur Webcam und macht Sinn, dass das einfach drinsteckt. Wir haben viermal USB-C in der Steckerversion auf der Rückseite, davon einmal Thunderbolt 3 Support. Nicht Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, muss man ja extra nochmal dazu sagen. Wir haben den Startpreis von 1.750 Euro. Und wenn man einen höhenverstellbaren inklusive neigungsverstellbaren Standfuß haben möchte, muss man 2.210 Euro auf den Tisch des Hauses legen.
Ja, die Europreise sind wie eine.
Und wenn man eine Anti-Reflex-Beschichtung haben möchte, also 250 Euro Aufpreis. Allerdings sind sie da ja schon generell von ihren Preisvorstellungen nach unten gegangen. Das halte ich noch für halbwegs fair. Und der zweite Punkt ist, es liegt natürlich nur ein Meter kurzes Thunderbolt-Kabel dabei, um das Gerät mit dem Rechner zu verbinden. Da sieht man mal wieder, wie sparsam sie sind. Da hätte man doch 1,50 Meter nehmen können. Aber das ist auch Geld. Die gehen davon aus,
dass der Rechner halt beim Monitor steht. Ja.
Ja, komm, aber es ist schon sehr knapp bemessen.
Also ich würde weder mein Studio noch mein Mac Pro unter den Schreibtisch stellen wollen.
Nein.
Der Mac Pro, mein Gott, der sieht doch hübsch aus. Der gehört auf den Schreibtisch.
Ja. Aber es gibt ja Leute, die haben einen sehr langen Schreibtisch und die möchten es vielleicht etwas weiter wegstellen auf dem Schreibtisch, um vielleicht auch Geräusche noch etwas weiter wegzubringen.
Die haben so Schreibtische ich sag jetzt den Namen nicht, aber die haben vielleicht so Schreibtische wie andere Leute Esstische für 20 Personen. Ja,
ja, möglich. Anyway, ja, aber da sieht man mal, wie knapp Apple kalkuliert.
Ja.
Ne? 1 Meter Kabel, ja, ist okay. In meinem Fall würde ich den Mac Studio Rechner auch relativ nah daneben stellen, würde das passen.
Sollte passen, ja.
So. Also, ich habe ein paar Kritikpunkte an dem System. Das erste ist, dass sie relativ.
Bildschirm kann man einige Kritikpunkte haben.
Ja, ich hatte ein paar. Erste ist, ist ja ein relativ abgehangenes Display. Mhm. Breite Displayränder.
Relativ ist gut.
Ja, breite Displayränder.
Ja.
Und
also mir gefällt es, also vom Design her gefällt mir das Display schon gut.
Ja, ja klar, das ist der Pluspunkt für mich, ja. Mhm. Und dass sie sehr unverschämt sind, was den Aufpreis des Standfußes betrifft. Nach meiner Meinung ist die Ergonomie.
Du musst ihn doch nicht nehmen.
Nein, aber hör mal, egal.
Immer.
Hör mal zu. Egal, was ich mir heute für einen Monitor, oder fast egal, was ich mir heute für einen relativ günstigen Monitor kaufe. Ich habe eine Höhenverstellung drinne. Sie mag zwar nicht auf dem Qualitätslevel sein, wie diese schöne, smoothe Höhenverstellung von diesem Apple-Gerät, die auch stark an das Design von dem Standfuß erinnert, was wir beim Pro XDR-Display optional erwerben können. Aber das hätte eigentlich bei dem Preis im Lieferumfang enthalten sein können. Ja. Und man hätte das nicht aufpreispflichtig machen
müssen. Sollen. Also Höhenbestellung ist Standard mittlerweile.
So. Und ich bin auch nicht gewillt, 450 Euro Aufpreis dafür zu bezahlen. Da hört dann die Freundschaft auf.
Nein, vor allem, was mir halt nicht gefällt, ist bei der Höhenverstellung, dass der so weit nach vorne aufträgt.
Ja, aufgrund dieser allgemeinen Technik geht's halt nicht anders, weil sie sich halt für diese Zwei-Scharnier-Lösung entschieden haben. Ne?
Ja, aber wie gesagt, das alleine gefällt mir schon nicht. Und ich würde wahrscheinlich alleine wegen dem Preis schon nicht dazugreifen. Zweitens mal, wie gesagt, der baut halt nochmal nach vorne ein bisschen, je nachdem, ja, wie das halt von oder wie hoch oder runter du den halt noch stellen willst. Ist halt so eine Frage, der kommt ja noch mal ein bisschen mehr auf dich zu. Hast du den Platz auf dem Schreibtisch von der Tiefe her, um das eventuell, um das dann entsprechend auszugleichen, ist ja die Frage. Da, wie gesagt, das ist einmal das, was mich stört an der Technik. B, ganz klar der Preis. Und da entweder, also ich würde wahrscheinlich sowieso zur VESA-Option greifen, weil ich überlegen würde, dann halt entsprechend auch mit einem Monitorarm zu arbeiten und da bleibt sowieso, und du hast, wie gesagt, ja, finde dann einen entsprechend schönen Monitorarm, ja. Ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber ich würde wahrscheinlich dann doch zur VESA greifen. Was mich da wieder ärgert, ist, dass der VESA so teuer ist wie mit dem Standardfuß.
Genau, sie sparen ja im Endeffekt Material und auch, ja, das, also
und was schade ist, dass du den Standardfuß halt nicht abmachen kannst Und kannst eine Weser montieren oder hättest dann direkt Weser.
Du musst dich sofort entscheiden, was du machen willst. Du kannst nicht im Nachhinein sagen, ach Mensch, ich möchte jetzt doch dieses höhenverstellbare Ding haben. Hm. Geht nicht. Das ist ja beim Pro XDR Display anders. Da kannst du ja wechseln, wie du es haben willst. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie das auch als Beispiel nehmen. Vielleicht hätte sie sogar den gleichen Standfuß genommen wie beim Pro Display XDR und auf diese Magnethalterung gesetzt.
Tausende.
Naja, hätten sie den Preis ein bisschen gesenkt, mein Gott.
Ja, aber von der Technik her, ja, dass man das ähnlich gelöst hätte.
Ja, da geht es ja mit dieser magnetischen Halterung und es klickt ein und diese Technik ist ja einmal da. Warum haben sie die nicht einfach weiter etabliert in diesem Display?
Ja, ne? Genau, du hast ja die Lösung im Prinzip schon gefunden.
Die Lösung haben sie entwickelt und die war ja auch recht imposant gelöst. Ich habe einige Videos gesehen, wie er das Display davor so, und es klickt und klack und macht und tut.
Aber ob das jetzt so ein, wie gesagt, kann man machen. Ob das jetzt dieselbe Lösung sein müsste, eine andere Frage. Aber das, wie gesagt, der Fuß fest ist und du den zumindest mal nicht mit einer Weser austauschen kannst, ist schon.
Ja, das also sind
für das Geld.
Das sind halt Kritikpunkte, die ich an dem Gerät habe. Und ohnehin ist das Gerät, das Display schon preislich sehr selbstbewusst.
Ja, okay, wenn du das mal im Vergleich siehst, was du bekommst, verglichen mit dem Ultrafine.
Ja, beim Ultrafine habe ich halt auch ein sehr schlichtes Plastikdesign.
Ja, das meine ich ja.
Hab zwar einen höhenverstellbaren Standfuß.
Du bezahlst nicht so viel mehr für im Vergleich zum Ultrafine und kriegst ja dafür das entsprechende
kein Chip.
Ja, das kommt noch dazu, genau. Du bekommst aber entsprechend halt das Gehäuse jetzt nicht in Plastik, sondern halt, sag mal.
In Metall, Aluminium?
Genau, von Apple, plus halt die ganze technische Ausstattung noch, die halt dann dazukommt, was den Aufpreis im Vergleich zum Ultrafine ja schon mal ein bisschen relativiert, aber generell klar für die Technik, die du bekommst, gerade wenn du mal guckst, dass du halt nur in Anführungszeichen 600 Nits hast, dass du kein Promotion-Display hast, dass du ob dann, wie gesagt,
die breite Displayränder,
das Audio, ob das dann halt auffängt, muss man dann für sich selbst entscheiden. Es ist halt ein Apple-Display.
Ja.
Ich hatte ja schon, ich weiß nicht, wie viele Sendungen her das jetzt ist, ich habe ja sowieso schon gesagt, ich bin jetzt so nicht der Apple-Display-Fetischist, ja, oder belegt da keinen Wert drauf, dass da ein Apple-Logo drauf ist und würde mich da wahrscheinlich wenn ich im Markt wäre für ein, im Windows oder generell im Monitor-Segment ist ja 4K eigentlich so der Standard und nicht gerade 5K. Ja, wer macht denn schon groß 5K-Displays? Ja, das spielt im Monitorbereich eigentlich keine Rolle, gerade unter Windows, ja, nicht. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein Punkt, ja. Ich weiß nicht, inwieweit Apple da angibt, dass das auch unter Windows entsprechend unterstützt wird, ja. Ist ja auch nochmal so ein Punkt.
Es wird unterstützt, aber nur rudimentär. Die ganzen Systemfeatures wie Kamera wird nicht vollständig unterstützt. Center Stage geht ja eh nicht, weil das Betriebssystem auch vom Betriebssystem angesteuert werden muss. Es gibt eine abgespeckte Kompatibilität zu dem Display, aber halt natürlich nicht im vollen Funktionsumfang, was ja auf der Hand liegt, da es ein systemoptimiertes oder systemangepasstes Display ist. Was ja auch gut ist, weil es adressiert keinen Windows-Kunden, ganz einfach. Ja,
und wenn man mal guckt, wie oder für welchen Preis man heute sehr gute und teilweise technisch besser aus, also was die Display-Technik betrifft, besser ausgestattete 4K-Monitore bekommt.
Ja, ja, klar. Das dann ist nicht richtig.
Im Aluminiumgehäuse und ohne Apple-Logo. Aber
also,
da geht schon ein bisschen was.
Es würde anders aussehen, wenn sie jetzt Mini-LED und Promotion drin hätten, dann wäre der Preis okay. Mit 17,50.
Na? Du würdest das wahrscheinlich zu dem Preis nicht kriegen.
Nee, aber nein. da kommen ja die Gerüchte. Ross Young sagt ja, es kommt dann noch ein Studio Display Pro im Juni mit Mini-LED-Backlight und ProMotion. Und da werden wir natürlich auch in anderen Preisbereichen sein. Ich vermute mal 2,5. Das ist so mein Bauchgefühl.
Ja? Könnte sein, ja.
Ja. Mhm. Und ja. Du bezahlst ja die typischen Apple-Tags bei dem Gerät. Das ist ganz einfach klar. Ne? Also da muss man halt sich darüber im Klaren sein, dass man halt für das Design und für die ganzen Systemfeatures und für das Apple-Logo halt diesen Aufpreis bezahlen muss. Ne? Klar.
Ja, es muss einem halt
das wert sein.
Genau.
Ne? Ja. Und es gibt eine Menge Kunden, denen das was wert ist.
Ja, andererseits muss man gucken, wo kriegst du denn bitte gerade von den verwendeten Materialien und wo kriegst du denn so ein Display? Ja?
Das ist auch ein Display, was von hinten halt wunderschön aussieht. Ja, das ist so.
Wobei, das ist genau dasselbe, was ich auch bei Autos sage. Die Autofarbe spielt bei mir eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, weil ich sitze in dem Ding drin.
Naja, also aber wenn
Monitor,
du...
Ich gucke vorne drauf, ich sehe es nicht von hinten.
Ja, ich sehe meinen Monitor von hinten, ab und zu. Du kennst ja meinen Schreibtisch schon.
Ab und zu rechtfertigt nicht für mich.
Ja, für dich nicht, ja. Da bin ich ja auch.
Ja, ich sag ja, für mich macht das jetzt nicht so das Ding. Klar gefällt mir der Monitor, aber gefällt er mir halt 1.750 Euro gut.
Nein, die Zahl halt muss man ausblenden. Ne? Das ist ganz einfach so.
Ja, wenn man für sich die Zahl ausblenden kann, ist es ja schön. Aber
ja, okay.
Wenn da mal der Preis runtergeht oder man das entsprechend refurbt oder gebraucht halt günstiger bekommen kann, dann kann man sich das mal überlegen. Aber ich würde mir jetzt nicht neu dieses Display kaufen, weil es von Apple ist.
Nein, im Moment sind doch die Lieferzeiten gerade bei dem Display ganz weit oben.
10 Wochen, glaube ich, ja.
Noch weiter als bei dem Studio Mac sozusagen.
Ja, der geht schneller auf jeden Fall. Ja.
Und ich werde da die Zwei-Wege-Strategie fahren. Ich werde mir erst den Mac Studio bestellen und werde übergangsmäßig mit dem LG Ultrafine arbeiten, was ich ja zum Glück auch besitze. Und
Luxusprobleme, ja.
Ja, das hört sich ein bisschen, das hört sich dekadenter an, als es in Wirklichkeit ist. Man muss es im Kontext sehen. Werde dann im zweiten Step, wenn ich dann mich etwas finanziell diesbezüglich erholt habe, werde mir dann das Studio Display kaufen.
Oh, finanziell erholt, da sagst du was.
Ja, ich meine. Man muss Prioritäten setzen, man muss sich enge Limits setzen, man darf halt nicht über seine Verhältnisse hinausleben, das ist meine Meinung. Ja.
Ich meine, wenn ich da in mein Depot gucke, aktuell, ja okay, man kann es nicht ganz so sagen, aber mit der aktuellen Entwicklung, die da gerade im Markt stattfindet, aufgrund des Ukraine-Krieges, ja, die Verluste.
Ja. Und ich investiere im Moment in meinen Tank, das ist das...
Ja, also, komm, hör auf, was momentan der Sprit kostet.
Ja, eben.
Also meine Frau hat ja überlegt, als sie ihr Auto gekauft hat, ob sie wieder einen Diesel nimmt oder einen Benziner. Und dann haben wir ja, oder waren wir ja in der Situation, dass wir das Auto, so wie sie es haben wollte, nur als Benziner gekriegt haben.
Mhm.
Und aktuell ist sie da gar nicht mal böse drum, weil jetzt hat sie auch gesagt, der Diesel, beziehungsweise wie sich aktuell die Dieselpreise entwickeln, ja, ist ja auch so.
Ich habe neulich 20 Liter oder 21 Liter für einen Rasenmäher geholt, als meine Saisontankfüllung, also im Kanister.
Ja, okay, das ist ja kein Diesel.
Nee, ist super bleifrei, was der schluckt.
Naja.
51 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Und damit komme ich jetzt noch nicht mal die ganze Saison rüber. Also ich muss schon 50 Euro investieren, nur um Rasen mähen zu können. Also,
ja, wir können auch per Hand mähen.
Ich könnte mir auch ein Schaf holen, ja, aber es sieht dann auch blöd aus.
Ja.
Also nicht das Schaf, sondern der Rasen danach ist ja nicht so gleichmäßig, als wenn ich da rüberfahre.
Ne? Erstens mal das und die Hinterlassenschaften hast du
eben
ja auch noch.
Eben. Das ist dann auch nicht gut. Aber das sind Luxusprobleme. Genau wie dieses Display für mich auch ein Luxusproblem ist.
Aber das ist ja nicht so, dass du jede Woche jetzt für den Rasenmäher.
Nein, aber die ganze Saison, die habe ich früher mit für die Hälfte abgearbeitet sozusagen oder eine Tankfüllung, ne? Also,
ja, aber tank mal jetzt dein Auto voll.
Ja, das ist noch schlimmer, ich weiß, aber es ist, ja. Gut.
Aber auch da, man kann ja gucken, dass man seine Fahrstrecken ein bisschen optimiert.
Das tue ich ja schon.
Und
spritfahrend ja, unterwegs gesagt, ist.
Dass man seine Strecken und auch die Fahrweise halt optimiert.
Ja.
Plus, ja, ich bin ja da auch wieder so eingestellt, wenn ich fahren muss, muss ich halt fahren, da muss ich halt auch entsprechend den Preis bezahlen. Klar tut es ein bisschen weh, aber es ist dann halt so.
Und ich habe ihn jetzt auf 6,5 Liter runter, also Diesel, mein Fahrzeug.
Ja, wenn man mal guckt, was du fährst, ist das wirklich eine,
ja. Ja, weil ich halt wie ein Opa fahre, ist halt so. Aber.
Ja, nee, aber ich meine, was für ein Fahrzeug du fährst,
ja,
was der nur schlucken kann.
Ja, der kann schlucken.
6,5 Liter ist ja top. Ja. Ja.
Aber ich war ja wie ein Opa mit Hut im Moment. Ist halt so.
Ja, mein Gott, aber gerade wenn man mal guckt, generell vorausschauendes Fahren macht Sinn. Ja, es ist ja nicht nur so jetzt, weil die Spritpreise entsprechend sind, sondern generell ist das ja eine Option.
Also ich gebe zu, ob wo die Spritpreise noch...
Ob man das dann so exzessiv betreiben muss, ist die andere Frage.
Wo die Spritpreise ja nicht so oben waren, da habe ich schon mal ab und zu einen Kickdown gemacht. Und,
ja, das, ne? Ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, ob man das dann so exzessiv betreiben muss, ist ja die andere Frage. Aber man kann ja trotzdem gucken, dass man entsprechend
vorausschauend
oder spritsparend, wo es halt geht, unterwegs
ist. Richtig, ja. Naja, gut. Das sind auch wiederum Themen, die eigentlich nicht zum Display gehören und deswegen, wir sind doch nicht ganz fertig. Wir sind doch noch nicht ganz fertig mit dem Spaß. Wir haben
ja,
nämlich
was
noch.
Was natürlich schon schön ist, und das hat Apple ja in ihren Videos auch schön gezeigt, ja, die Kombination zwischen dem,
ja.
Wie nennt er sich jetzt nochmal? Nicht Apple
Studio. Mac Studio.
Genau, Studio. Zwischen dem Mac Studio und dem Apple Studio Display ist natürlich schon top.
Übrigens, ich glaube, du hast eben gerade diese Studio-Geschichte auf das Lied, was alle im Moment nachreden, von Phil Collins. Ist aber nicht, der singt nicht Studio, der singt Studio. Studio.
Weiß, ja, ich weiß, aber das kannst du ja dann entsprechend umdichten.
Ja, aber ich glaube, letztens hat es einer ernst gemeint, dass er wirklich Studio singt, aber er singt ja Studio. Das nur so am Rande. Aber es gab eine Haargel-Werbung, Studio-Line von L'Oreal, da denke ich die immer dran. Auch, ja. Ja, lang ist es her.
Gibt es ihn noch?
L'Oreal gibt es noch, ob es Studioline noch gibt, weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht, ne.
Gut, aber last but not least, lass uns doch mal in die Kategorie Gemischtes gehen, wie ich das hier so genannt habe.
Sind wir mit dem Display jetzt durch?
Ich denke ja, ein Display, was durchaus viele Vorteile hat, aber durchaus auch Nachteile hat und objektiv gesehen nicht unbedingt richtig zu empfehlen ist zu kaufen. So richtig. Ne? Aber.
Ja, okay, wenn du ein Apple-Display haben willst.
Dann bleibt dir das nur übrig, das zu nehmen oder genau. Das ganz große Display. Ja, und das steht ja preislich.
Das XDR hat genau denselben Anwendungsfall wie der Apple, wie der
Mac Pro.
Studio Ultra.
Ja. Also, wenn du ein halbwegs bezahlbares.
Wenn du das Display brauchst, brauchst du das Display 90%. Ach, über 90% der Leute brauchen kein XDR.
Nein. Gut.
Und wie gesagt, und dann ist halt die Frage, möchte ich unbedingt ein Apple-Display haben? Hm. Und dann hast du sowieso nur die eigene Möglichkeit.
Das ist korrekt.
Außer, wie gesagt, es kommen jetzt wirklich noch die anderen.
Ja, aber die werden dann auch teurer sein, wenn es Promotion und Mini-LED.
Ja, aber immer noch günstiger als das XDR.
Ja.
Außer es wäre ein Nachfolger zum XDR.
Aber das XDR, muss man dazu sagen, ist natürlich auch 32 Zoll. Ne? Da ist natürlich auch die Zollgröße noch ein bisschen anders unterwegs. Ne?
Ja.
Gut, aber
berechtfertigt das den Preis, wenn
nein.
Du nicht diesen Anwendungsfall hast?
Nein. Das ist richtig. Gut, aber lass uns doch mal in die nächste Kategorie gehen. Mhm. Der Apple iMac 27 Zoll ist komplett aus dem Sortiment geflogen und es wurde natürlich auch kein Ersatz angekündigt auf der Keynote und alle vermuten jetzt, das ist die Mehrheit der Community, es gibt keinen Ersatz, der Studio ist quasi der Ersatz und man kann sich das so seinen iMac in Anführungsstrichen selbst zusammenstellen. Glaubst du wirklich daran, dass kein iMac in der großen Version kommen wird? Es gibt ja ein 24 Zoll, aber was meinst du dazu?
Also sollte keiner mehr kommen, würde es natürlich erklären, warum der 24er 24 geworden ist.
Ja.
Weil wenn sie dann nur noch einen iMac produzieren wollen, klar hast du keine Größe wie, oder hast du nicht den 27er, aber du bist halt den Mittelweg gegangen zwischen 21 und 27 Zoll, wie wir es früher hatten. Das wäre mit so ein Ding, wo du die 24 halt herreden könntest, wobei 21, mein Gott, wie zeitgemäß waren heute 21 Zoll noch?
24 Zoll ist auch nicht mehr zeitgemäß, wenn du es so nimmst.
Nein, aber würde im Kontext zu zwei iMacs oder als Nachfolger zum 21er durchaus Sinn machen. Mhm. Du bist mit dem 24er als kleiner iMac auf jeden Fall zeitgemäßer als heute mit 21 Zoll.
Naja, klar.
Aber würde voraussetzen, du hättest deinen 27 bzw. 30, 32 Zoll iMac wäre noch da. Jetzt, wo wir den Mac Studio haben und gerade mit dem Ultra Leistungen haben, die früher ein iMac Pro hatte, weiß ich nicht, inwieweit Apple momentan Sinn sieht, nochmal einen größeren iMac zu machen. Das oder sie wirklich sagen, die bessere Alternative ist halt der Mac Studio, entweder mit dem Apple Studio Display zusammen oder aber du holst dir halt den Mac Studio und ein Display deiner Wahl von irgendeinem anderen Hersteller.
Ja.
Das ist halt momentan so. Also ich würde sagen, der iMac ist in der großen Ausführung nicht unbedingt tot, aber hat, glaube ich, aktuell keine Priorität, was Apple betrifft.
Das vermute
ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ein 30 oder 32 Zoll iMac noch kommt. 27, Fragezeichen, inwieweit das halt Sinn machen würde, gerade im Vergleich zum 24er, würde ich mir dann doch schon eine größere, ein größeres Display wünschen. Kann natürlich auch sein, dass eventuell mit größeren Studio-Displays auch nochmal ein größerer iMac kommt. Die Frage ist nur, würden Sie den dann versuchen, wie halt ein iMac Pro zu positionieren, eventuell auch mit einem Ultra im iMac? Oder würde er sich mehr an Consumer richten und du hättest dann ein Äquivalent zum Mac oder zum Pro oder zum Max drin und kein Ultra. Und der Ultra wäre halt Studio beziehungsweise dann Mac Pro.
Ja.
Also ich denke nicht, dass der iMac grundsätzlich tot ist. Alle in der größeren Größe. Es ist nur die Frage, welche Größe käme, wäre es nochmal 27, eventuell 30. Und wann kommt er? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mittelfristig oder dass kurz- oder mittelfristig jetzt nochmal ein iMac kommt.
Ja, es gibt ja ganz viele Gründe, die für dieses Studio-Konzept sprechen. Ich bin ja sowieso eher der Fan von Monitor und Rechner getrennt. Mhm. Ja. Das habe ich schon immer gesagt. Das hat ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Weil ich unabhängig vom Monitor bin, das ist der größte Vorteil. Ich kann halt da nehmen, was ich möchte. Ich kann halt einen Curved nehmen. Ich kann halt einen 49 Zoll irgendwas nehmen. Ich bin halt nicht angewiesen auf die, auf das Display. Und da kann ich mir das schön konfigurieren, wie ich es benötige. Und auch aus der logistischen, wenn was kaputt ist, wenn das Display kaputt ist, schicke ich das Display ein, klemme mir ein Ersatzdisplay an. Es gibt da sehr viele Vorteile, die für dieses Konzept sprechen. Ja. Es gibt aber auch eine riesen Fanbase vom iMac und ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn dieses Studio-Konzept in der Community, in der Kundschaft nicht so greift, wie Apple sich das vorstellt, und es da einen starken Widerspruch oder einen starken Gegenwind gibt aus der vom Kunden her, dass Apple dann vielleicht doch was Größeres machen wird.
Nee, das ist genau dasselbe Ding wie damals mit dem iMac Pro. Der iMac Pro hat sich auch nur so gut verkauft, weil es keinen Mac Pro gab.
Ja, es war ein Verlegenheitsprodukt. Es war eine Notlösung von Apple. Ne? Also
ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber wie gesagt, der iMac Pro hat sich meiner Meinung nach nur deswegen so gut verkauft, weil es keinen Mac Pro gab. Deswegen stellt sich auch jetzt mir die Frage, weil wir ja im Prinzip aktuell mit dem Studio ja gerade mit dem Ultra eine sehr gute Mac Pro Alternative haben und ein neuer Mac Pro ja auch noch kommt, weiß ich nicht, inwieweit dieser hergewünschte oder gerüchteweise ja kommende iMac Pro noch Sinn machen würde.
Ja.
Ich denke, ein iMac Pro würde keinen Sinn machen. Wo willst du den preislich positionieren? Und gerade leistungstechnisch, wie gesagt, hast du mit dem Studio aktuell ein Gerät, was auf jeden Fall eine sehr gute Alternative ist, selbst zum Mac Pro aktuell. Und preislich halt auch sehr interessant ist und du deine eigene Displaylösung machen kannst.
Eben.
Klar gibt's Freunde von dem iMac, aber ich denke, der iMac Pro hat sich erledigt.
Ja, und zumal, ich meine, es wurde ja auch gesagt, zum Schluss der Keynote gab es ja noch einen kleinen Hinweis auf den Mac Pro. Es wurden jetzt alle Geräte geupdatet, so sinnbildlich hat er das ja gesagt. Mhm. Es fehlt nur noch der Mac Pro, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag oder so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Ja, genau, Und das lässt ja auch darauf hindeuten, dass da nichts mehr kommen wird.
Ja, wobei ich das jetzt, wie gesagt, nicht als Todesstoß für den großen iMac sehen würde.
Ja.
Man kann noch was kommen. Aber wie gesagt, ich denke, dass da mittelfristig oder kurz- oder mittelfristig nichts kommt.
Das glaube ich auch nicht.
Das steht in der Prioritätenliste, glaube ich, gerade weil wir jetzt mit dem Ultra auch ein sehr gutes Angebot haben, was die Leistung jetzt einfach betrifft, sehe ich nicht, dass wir da in dem Bereich ein iMac sehen werden.
Ja, so sehe ich das auch.
Wie gesagt, nicht kurz- oder mittelfristig.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass nochmal einer kommt. Aber das wird noch dauern.
Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir dieses Jahr da was sehen werden in dem Bereich.
Und wahrscheinlich eher nicht, ja.
Und ich glaube, es wird wirklich ein Punkt sein, wie gut wird dieser Studio angenommen, dieser Studio-Rechner angenommen. Das ist die.
Der wird sehr gut angenommen werden. Ja. Gerade bei Leuten, die oder auch gerade der Ultra bei jedem, der halt leistungstechnisch darauf angewiesen ist, der gerade aktuell neue Hardware braucht. Das ist genauso wie bei dem iMac Pro damals.
Naja, sagtest du eben schon.
Wer die Leistungen gebraucht hat, und keine Alternative im Mac-Segment hatte, greift da jetzt dazu. Und das ist jetzt sehr ähnlich, was jetzt gerade in den Ultra betrifft. Jeder, der momentan darauf angewiesen ist, ein Gerät mit so einer Leistung anzuschaffen und der aufgrund der Tatsache, dass es kein Apple Silicon gibt, im Mac Pro.
Ja.
Oder du nur ein Intel Mac Pro momentan kaufen kannst, der wird definitiv zu diesem Gerät greifen. Mhm. Ob sie natürlich dann 10 Stück kaufen oder nur ein oder zwei, ist eine andere Frage. Aber die werden auf jeden Fall zu dem Gerät greifen. Und alleine preislich, muss man gucken, gerade im Vergleich zu einem Mac Pro ist das ja...
Ja, ja, klar.
Du kommst ja sogar noch mal günstiger.
Ja, wesentlich.
Und jeder, der momentan sowieso mit einem Mac Pro liebäugelt, hat sowieso ein Display, hat eine Tastatur, hat eine Maus. Mhm. Oder welches Eingabegerät auch immer. Mhm. Trackpad, sag mal...
Magic Mouse, Magic Trackpad und Magic Keyboard.
Diese Zeichen, wie heißt denn die Firma mit diesen Zeichenpads
gerade? Wacom.
Wacom, genau. Die haben das ja entweder alles oder planen sowieso die Anschaffung. Mhm. Ob du dann ein Studio oder ein Mac Pro, beziehungsweise ob du dann, wie gesagt, ein Studio hast oder ein Mac Pro hast, macht ja dann keinen, im Prinzip, was die Peripherie, die du noch zusätzlich brauchst, ja keinen Unterschied. Mhm. Und von daher, also verkaufen werden sich die Geräte definitiv. Wenn du mal überlegst, Mac Mini Colo, die ja Server farmen, beziehungsweise ja den Mini in der Cloud anbieten, haben jetzt auch schon gesagt, sie werden jetzt entsprechend den Studio jetzt mal testweise ordern und gucken, wie sie das bei sich halt integrieren können. Inwieweit das Sinn oder die Nachfrage dann einfach ist nach dem Gerät, da ist selbst in der Umgebung Nachfrage da. Mhm. Von daher, das Ding wird sich definitiv verkaufen. Ich denke auch gerade bei diesen ganzen Semi- und ambitionierten Heim- oder Privatanwender oder nicht Geld damit Verdiener, wird auch der kleine Studio oder das Einstiegsmodell oder die Max-Ausführung ja, auf jeden Fall sehr viele Käufer finden, die mehr Leistung wollen als mit dem M1 Mini oder mit dem kommenden M2 Mini, ja, der wahrscheinlich leistungstechnisch auf jeden Fall unter dem Max liegen wird, ja. Gehe ich auf jeden Fall mal davon aus. Wie gesagt, er wird da seine Käufer definitiv finden. Wir überlegen ja, oder du wirst ja zugreifen, ich überlege, mir den anzuschaffen. Von daher, ja, er wird seine Käufer finden und auf jeden Fall in der iMac-Ecke definitiv wildern. Klar, zusammen mit dem Apple Studio Display liegt der Preis sich natürlich schon, alles tut richtig weh.
Ja, ja, klar.
Aber wie gesagt, für mich käme das Studio Display sowieso nicht in Frage, jedenfalls nicht zu dem Preis. Ich habe hier sowieso zwei gute Displays stehen. Einmal 4K, dann nochmal halt den Ultrawide. Für mich stellt sich, ich habe ja sowieso die Peripherie, ja. Für mich stellt sich die Frage ja eh nicht, ja, nach dem Display kaufen, zusätzlich zu dem Gerät noch.
Ja, ja, gut, ich gebe zu, für mich sind es rein designtechnische Aspekte. Und das ist eigentlich völlig bekloppt, ich weiß es. Aber es gibt im Leben beklopptere Entscheidungen, die man treffen kann. Ganz klar.
Ja.
Da hält sich das noch in Grenzen. Ja. Und ich glaube, wenn mein Schreibtisch-Setup auch anders wäre und es würde jetzt, das Ding würde an der Wand stehen und es würde nicht frei im Raum stehen, dann würde ich das auch anders sehen. Aber das Ding steht quasi mitten im Raum und ich sehe das halt oft von hinten und naja, klar. Ich weiß selber, dass es bekloppt ist, aber okay. Mein Gott.
Ja, mein Gott, Prioritäten.
Ja, deswegen kaufe ich ja auch den Rechner zuerst und das Display irgendwann später. Gut. Dann gibt es noch einen Punkt, der mich auch wieder so ein bisschen aufgeregt hat. Es gibt ein neues Magic Keyboard. Das ist jetzt im Prinzip nicht schlimm. Das ist schön. Es gibt wieder ein Magic Keyboard in Schwarz und auch eine Magic Maus und auch ein Magic Trackpad. Passend halt zum Studio Display oder nicht nur zum Studio Display. Das kann man auch an alle anderen Macs anschließen, die mit Touch ID kompatibel sind. Aber warum zum Henker kostet die schwarze Version aller Eingabegeräte wesentlich mehr als die weiße Version?
Was bedeutet wesentlich?
85 € die weiße Maus und 109 die schwarze Maus als Beispiel. Und bei der Tastatur sind wir bei 185 in weiß und 205 in schwarz. Was zum Fick soll das? Also, sorry.
Warum hat das schwarze MacBook damals 100 mehr gekostet? Ich glaube, 100 waren es im Vergleich zum weißen.
Ja, aber es ist...
Weil sie es können.
Weil es, ja, aber es ist...
Wahrscheinlich ist es ein bisschen aufwendiger, was das Coating vielleicht betrifft, ja, betrifft. Und wie gesagt, weil sie es können.
Ja, ich kann es...
Also ich wollte es jetzt nicht unbedingt in schwarz haben. So sexy es aussieht, brauche ich jetzt in der Tastatur nicht. Maus oder Trackpad, ja, aber mein Gott, wer es haben will. Klar, warum muss man es teurer machen? Warum verkauft man es nicht zum gleichen Preis? Ja, oder macht die Weiße 5 teurer und nimmt dann den gleichen Preis?
Ja.
Also, da wird sich schon eine Begründung von Apple-Seite aus finden lassen, aber
ja, gut,
das man ist kann nicht das erste Mal.
Ja, aber komm, ey. Sorry. Ja,
wie gesagt, warum war damals das schwarze MacBook?
Ich habe
auch für das schwarze den Aufpreis bezahlt. Und zwar freudig, ja, weil ich ein schwarzes haben wollte. Ich habe mich auch nicht geärgert, dass es teurer war damals.
Freudig. Also
ich habe mich echt gefreut, mehr für das Schwarze zu bezahlen, weil ich das Schwarze haben wollte.
Ja, aber du hast dich nicht darüber gefreut, dass du mehr ausgeben musst.
Mich hat es damals nicht gestört oder ich habe mich da groß geärgert, sondern wie gesagt, ich habe mich auf das Schwarz gefreut und war da mehr als bereit, entsprechend mehr zu bezahlen. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht.
Naja, klar. Na gut, ist mir nur aufgefallen und ich meine.
Ja, klar, warum muss es das sein? Und vor allem, wenn man mal ja auch die Preise guckt, warum muss es prozentual so viel mehr sein?
Ja.
Wenn das Ding 2000 kostet, ist 20 Euro teurer, okay.
Ja.
Es kostet aber entsprechend weniger, ja. Und dann ist es halt, wie gesagt, prozentual gesehen, das ist ja schon eine ordentliche Steigerung, ja.
Bei den Magic Keyboards für die iPads, da machen sie ja auch keine Differenzierungen zwischen weiß und schwarz. Die gibt es ja mittlerweile auch in weiß, also in zwei Farbvarianten.
Oh, das darfst du mich nicht fragen.
Da gibt es ja auch keine preisliche Differenzierung. Da geht es ja auch.
Weil sie es können.
Ja, und man wirft mir immer Fanboy-Tum hinterher, aber ich denke, wenn ich jetzt ein richtiger Fanboy wäre, würde ich mich darüber nicht aufregen. Also, aber irgendwo ist genau wieder Schwachpunkt mit dem Displayständer für 450 Euro Aufpreis, weil er höhenverstellbar ist. Ist genau so ein Scheiß. Ne?
Ja, okay, wahrscheinlich ist das Engineering und die Technik, die da drin steckt, nicht gerade ohne, aber muss man das dann so machen? Ja.
Und müssen es dann gleich 450 Euro Aufpreis sein? Das ist die nächste Frage.
Ja? Ja, vielleicht schon, aber wie gesagt, muss man das dann technisch so lösen. Gerade, wie gesagt, bei einem 6000 Euro Display nochmal ein anderes Thema. Aber gerade bei dem Display, muss man das dann so machen? Kann man da nicht zu einer anderen, einfacheren Lösung greifen?
Ja, aber das ist ja dann nicht der Apple-Weg. Das ist ja das Problem. Nein. Apple hat ja dann ganz spezielle Ansprüche. Und
wie gesagt, was mir nicht in den Kopf will, ist, dass der Standardfuß nicht abgeht und du hast da einen Laser.
Ja.
Oder schraubst da einen Laser drauf.
Jep.
Das ist halt sowas, was ich nicht verstehe.
Ja, du musst dich halt sofort entscheiden. Das ist das Problem. Ja. Na gut, aber
okay, du hast natürlich dann den Fuß nicht da rumstehen, aber wieso kostet dann die Laserausführung genauso viel wie mit Fuß?
Ja. Das aber ist hätte auch
nochmal so ein Ding.
Hätte man jetzt den Preisunterschied nur gering gemacht, dann hätte man wieder argumentieren können, was denn, der Fuß ist so billig? Also angenommen,
das kommt noch, das ist auch, ja. Aber
angenommen, sie hätten jetzt statt 17,50...
Ist dann der Weser-Mount genauso teuer wie ein Fuß?
Ja, eben. Angenommen, man hätte jetzt statt 17,50 nur 1700 genommen für diese Weser-Lösung. Dann hätten alle gesagt, wie, der kostet nur 50 Euro? Also, verstehst du, es ist halt...
Ja, okay, ich hätte mal gehofft, dass ja die Weser-Ausführung mindestens 200 günstiger ist.
Ja.
Weil der Fuß an sich, okay, klar, in der Herstellung wird er entsprechend günstig sein, aber gerade im Vergleich zu den 450, was, 450 Aufpreis?
Der neigungsverstellbare hat 450 Euro Aufpreis, ja.
Ja. Gerade da kannst du sagen, okay, der kostet halt so viel, dann kostet vielleicht der Standardfuß 150 bis 200, entsprechend günstiger sollte halt die Visa-Ausführung sein.
Naja, ja, klar, ich sehe das ja genauso, aber Apple leider nicht.
Apple nicht, nein. Und wie gesagt, selbst wenn du denselben Preis machst, ist er in Ordnung. Nur dann gib mir den Fuß.
Ja, genau. Gib mir den Fuß.
Gib mir den Fuß. Mhm. Und zwar nicht in den Arsch, sondern liefer mir den Standfuß für den Monitor mit.
Genau.
Wenn ich schon dasselbe bezahle.
Ich meine, selbst die ganzen alten iMacs, die konntest du umbauen und eine Weser-Halterung dran bauen.
Ja, da hast du, glaube ich, für den Weser nochmal extra bezahlt.
Da hättest du einen Weser-Adapter kaufen müssen, 50 Euro,
ja,
glaube ich.
Das würde ich ja da auch gerne machen. Dann bezahle ich halt 17, oder wie gesagt, dann hätte ich 17,50 mit dem Fuß und bezahle nochmal 50 für die Weser oder so.
Genau.
Wäre ja auch in Ordnung.
Ja.
Dann hätte ich nur den Fuß oder die Weser.
Genau. So und hätte ich
dann halt entscheiden, wie ich Bock habe.
Genau. Und es ist ja auch kein Hexenwerk. Jeder, also fast jeder Monitor hat heute eine Weser-Aufnahme. Also ich sag fast. Also du musst schon in einem gewissen Preisbereich sein, dass das drin ist. Aber ab einer gewissen Preisklasse hat fast jeder Monitor eine Weser-Aufnahme. Naja, gut, aber wir können uns darüber lange streiten oder diskutieren. Wir können es eh nicht ändern. Und ich bin ja auch so bekloppt und werde mir das Display kaufen. Also von daher argumentiere ich ja eigentlich gegen meine Entscheidung letztendlich, aber ja, ist halt so. Ja, Thomas, bist du noch da? Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich aus der Leitung verloren, kann das sein? Das ist jetzt nicht gut. Aber ich denke, wir sind mit unseren Themen sowieso durch und ich habe den Thomas aus der Leitung verloren. Und deswegen würde ich diese Sendung auch an dieser Stelle beenden. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann wieder zu zweit mit dem Thomas.
Hallo?
Ja, da bist du wieder. Ich habe gerade eine Abschlussmoderation gemacht.
Ich habe es gehört. Also ich habe dich gehört.
Ach so.
Keine Ahnung, was da jetzt gerade war.
Okay. Ich habe gerade versucht, mich ja schön alleine aus der Affäre rauszuziehen.
Ja, ist ja schön, dass ich wenigstens noch Tschüss sagen kann.
Ja. Okay, dann können wir jetzt gemeinsam Tschüss sagen. Es war ja auch alles gesagt, ne?
Wir haben eigentlich alles schon. Genau, wir waren ja eigentlich nur noch ein bisschen
abschwafeln. Ja. Genau. Und ich habe mich ja quasi schon verabschiedet und das kannst du jetzt auch nochmal tun und dann machen wir das Ding für heute dicht, würde ich sagen.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Okay, also mach's gut. Tschüss. Tschüss.